In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gib mal Feuer. Heute zu Gast Breakdance, deutsches Aushängeschild ist am Start. Madame Gilo ist am Start. Schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg gefunden hast. Mit deinem, habe ich gerade eben schon gesagt, das erste Mal, dass ich sowas sehe, dass jemand einfach einen eigenen E-Roller hat.
Yes.
Stark.
Ich lieb's.
Wie heißt der Kollege nochmal?
Kalle.
Das ist der Kalle.
Ja.
Hast du vorher schon mal, bist du ein Auto gefahren schon mal vorher?
Ja, ich habe ein Auto.
Okay, hat das auch einen Namen?
Das ist eine Kutsche.
Wie?
Meine Kutsche.
Das ist deine Kutsche?
Ja.
Also hat es keinen Eigennamen?
Ich nenne es einfach Kutsche.
Das ist nämlich ein ganz klares, also das habe ich noch nie von einem Mann gehört, dass der irgendwie sagt, mein Auto heißt so und so. Also Männer sind unfassbar stolz auf Autos. Ich weiß nicht warum, weil jeder kann eins kaufen. Aber Männer sind unfassbar stolz, aber die geben keinen Namen. Das ist wirklich das ist wirklich einfach so ein Frauending, dass sie so für Gefährte einfach so einen Namen haben.
Ach krass. Ja,
ist dir das schon mal aufgefallen?
Mein Roller heißt eigentlich nur Kalle, weil das Modell Kalle heißt.
Ach so.
Und da steht tatsächlich Kalle drauf.
Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, ja. Ich dachte, du hättest irgendwie so ein, du hättest den einfach so genannt.
Nee, der heißt tatsächlich wirklich so. Okay. Also das Modell heißt Kalle, ich glaube, ich hätte den nicht so genannt.
Ja. Aber wann hast du den? Und wenn du kurz Werbung für einen E-Roller, was ist das Gute an einem E-Roller? Mach mal eine halbe Minute Werbung für einen E-Roller, für einen eigenen.
Eine halbe Minute Werbung. Hallo liebe Zuschauer, ein E-Roller ist der Hammer, weil man spürt den Fahrtwind und man wird nicht müde. Ich finde es Hammer. Nee, also es ist tatsächlich genau das. Ich mag es voll gern, durch die Stadt zu fahren, die Stadt zu sehen, so ein bisschen zu träumen, ein bisschen auch nicht einfach das. Gerade jetzt im Frühling ist einfach voll schön, das Grün der Bäume zu sehen. Ja. Und mit dem E-Roller hat man ein bisschen mehr Zeit, als mit dem Auto da dran vorbeizufahren.
Ja.
Und in der U-Bahn sieht man gar keine Bäume, also dementsprechend der E-Roller stimmt. Ist für mich das Gefährt.
Aber machst du dann auch so ganz, wo wohnst du in Berlin? Welcher Stadtteil?
In Friedrichshain.
Friedrichshain, okay, das ist Osten. Das heißt, du hast jetzt einen Auftritt in Charlottenburg. Machst du die Strecke mit dem E-Roller? Das ist wirklich weit.
Boah, aber es ist voll schön, durch den Tiergarten zu fahren.
Ja, aber du fährst ja dann wirklich, würde ich mal schätzen, halbe Stunde, 40 Minuten oder so.
Boah, ich glaube, da kommst du einfach auf das Wetter drauf an und wenn das Wetter gut ist, dann. Ja.
Würdest du das machen?
Ja, ich glaube, das Ding ist, ich fahre einfach extrem ungern U-Bahn.
Ja.
Einfach
warum?
Weil es da meistens echt nicht so geil riecht.
Ja.
Und weil da viele Menschen sind.
Okay.
Und ich irgendwie so eine Reizüberflutung von den ganzen Menschen dann immer habe.
Ist das so?
Deswegen, ja.
Okay, krass. Also du gehst in die U-Bahn und denkst dir so, bah, okay, gut, das ist dann, keine Ahnung, Moritzplatz, Cottbusser Tor. Es gibt ja wirklich fiese Haltestellen auch, ne? Ich wohne Osloer Straße oben, ne? Und ich glaube, an der Haltestelle, wo ich wohne, das ist Franz-Neumann-Platz, ich glaube, dass die erste Haltestelle außerhalb vom Kreis, wo die Stadt aufhört, sich zu kümmern. Also da gehst du wirklich, also das, der Geruch, den du beschreibst, der ist da mal vier, da rauchen die, da sitzen irgendwelche Russen, sind am Fluchen, am Saufen, am Rauchen, da ist den Musik, da ist den Leuten alles egal. Ich glaube, sind das die Haltestellen, von denen du redest?
Boah, ich glaube, mir geht's eher da um generell Gerüche. Ich glaube, mir geht es gar nicht darum, wie schlecht sich die Stadt darum kümmert. Aber ich glaube, das Ding ist einfach, dass Menschen riechen, wenn sie den ganzen Tag irgendwie bei der Arbeit waren oder sonst was. Die müssen ja nicht mal schlecht riechen, aber die riechen halt einfach. Und dann läuft jemand durch die U-Bahn und fragt nach Geld. Und ich habe dann immer ein super schlechtes Gefühl, wenn ich dann doch nichts mitgebe.
Wirklich?
Immer.
Aber es kommt ja jede Station jemand.
Ja, eben, genau. Und dann fühle ich mich halt an jeder Station schlecht.
Okay, krass. Also du bist auf der einen Seite ein guter Mensch, weil du schlechtes Gewissen hast, dass du den Pennern kein Geld gibst. Aber du bist jetzt kein schlechter Mensch deswegen. Aber du hast auch, wie andere Leute riechen. So, und wie geht das denn aber einher mit? Weil ohne Spaß, ich habe Kollegen, die tanzen. Ich hatte früher auch mal der Eugene. Kennst du den Eugene?
Ja.
Genau. Der ist ein Kollege von mir, der war auch bei einer Folge. Es war noch eine richtig geile Folge. Und ich war auch schon mal auf so Dance-Events war ich da. Und wo getanzt wird, wird geschwitzt. So, und wie kommst du denn da klar, bitte?
Ich habe gerade auch genau das Gleiche gedacht, weil tatsächlich, wenn ich in den Trainingsraum, heute bin ich in den Trainingsraum gekommen und dachte mir so, oh ja, alles klar, die haben schon ordentlich trainiert.
Ja.
Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, im Training ist für mich das so, okay, ich gehe ins Training, da schwitzt man halt.
Ja.
Aber ich will in der U-Bahn. Das, also wenn man es vermeiden kann, dann vermeide ich es vielleicht. Keine Ahnung. Irgendwas ist mit der U-Bahn, dass ich da keinen Bock drauf habe.
Ja, okay. Ich will dich auch nicht dazu überreden. Ja. Du hast deine Entscheidung getroffen. Das ist auf jeden Fall nice. Du hast dein Gefährt. Du bist damit unterwegs. Und ich habe dich jetzt nicht darauf fahren sehen, weil du bist damit nur reingekommen. Aber das war schon einfach ein Bild. Ich glaube, hast du auch, also du bist ein bisschen bekannter auch. Das heißt, wenn du die Stadt fährst, hörst du ab und zu mal deinen Namen und machst mal so den hier. Oder kennt man dich, wie du durch die Stadt flitzt? Weil das gibt's nicht so oft.
Boah, das weiß ich gar nicht.
Nimmst du das gar nicht wahr?
Nee, nicht unbedingt. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass in Deutschland die Leute gar nicht so hyped sind über Menschen, die sie irgendwie aus dem Fernsehen kennen oder sowas.
Ja.
Ich weiß nicht, ich werde nicht so oft angesprochen. Mir passiert es mehr im Ausland tatsächlich.
Okay.
Dass ich angesprochen werde auf der Straße. Also gerade wenn irgendwie große Tanzevents stattfinden und dass man trotzdem außerhalb vom Event auf der Straße rumläuft und dann erkennt einen jemand, dann fragen die dann doch mal auch nach einem Foto. Aber ja, in Deutschland
surreal?
Ist das
nicht surreal?
Ich finde es super surreal. Also ich sehe mich auch nicht als was krass Besonderes so in dem Sinne. Aber ja, ich habe auch früher.
Also erstmal redest du hier mit jemandem, der sich selber für was übelst Besonderes hält. Und ich will auch, dass Leute, die besonders sind, dass dich nicht so verhalten nach dem Motto so, aber man soll es ja wissen.
Okay,
und du weißt dann, ja schon, dass du was Besonderes bist.
Dann phrasiere ich das einfach mal neu und sage, wir sind tatsächlich, also es ist ja, jeder Mensch ist was Besonderes. Das Problem ist, dass die meisten Menschen das Besondere in sich nicht finden. So, und das ist
Denkst du das wirklich?
Ja, ich denke schon, dass jeder Mensch auch ein Talent hat. Ich glaube, dass jeder Mensch auch was kann. Ich glaube aber einfach nur, dass viele Menschen das nicht in sich selber finden und sich auch vieles nicht zutrauen. Ich glaube, das ist noch viel größer als das nicht finden.
Crazy.
Dass die meisten Menschen, also mir wurde zum Beispiel als Kind, wollte ich unbedingt Gitarre oder Klavier spielen. Und meine Eltern haben immer gesagt, du hast dafür gar nicht die Geduld.
Das haben die einfach gesagt.
Genau. Also meine Familie war immer so der Meinung, dass ich dafür nicht die Geduld habe und deswegen wurde mir kein Klavier oder keine Gitarre gekauft.
Okay.
Jetzt mal abgesehen davon, dass wir uns das auch nicht leisten konnten.
Teuer. Ja,
ganz Klavier. Genau. Vielleicht war das auch der Grund, weswegen mir das gesagt wurde. Aber ja, am Ende wurde mir das trotzdem gesagt und ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige, der das gesagt wird. Mhm. Und mit dem Breaken ist es halt so, dass ich das ja quasi... Also meine Mutter hat sozusagen die Idee gehabt, dass ich das machen sollte. Aber am Ende habe ich mir selber meine Trainingsspots gesucht, habe gesagt, okay, alles klar, ich will hier trainieren, ich will jeden Tag trainieren, ich gehe ins Jugendhaus, ich fahre zu den Jams, bin damals mit einem Wochenendticket quer durch Deutschland gefahren und habe das quasi so wirklich für mich gefunden. Und ich glaube, wenn jeder Mensch das, was man liebt, eine Leidenschaft entwickelt, ich glaube, gerade wenn man etwas liebt, dann wird man darin auch richtig gut.
Ja, das ist eine sehr romantische Vorstellung auf jeden Fall. Das ist auch schön. Ich glaube dir auch voll, dass du das denkst.
Ja.
Also ich glaube genau das Gegenteil zum Beispiel. Ich glaube zum Beispiel, unfassbar viele Menschen können gar nichts. Da bin ich fest von überzeugt, dass die gar keine Talente haben. Also wenn man ja jetzt mal, keine Ahnung, für mich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Papierflieger bauen oder irgendwie sowas. Bestimmt kann irgendjemand, können viele Leute irgendwas. Aber ich meine jetzt so wirklich ein richtiges Talent für irgendwas. Ich glaube, es gibt viele talentfreie Menschen. Und ich glaube, vielleicht, also ich stelle mir das auch hart vor, dass du denkst so, das habe ich noch gar nicht diskutiert, oder gar nicht durchdacht. Stell mal vor, du denkst dir so, ja, ich höre so Podcasts und so, wenn so Personen wie du sagen, ja, jeder kann irgendwas, jeder muss eine Leidenschaft haben. Und du suchst und du findest aber nichts, worin du gut bist. Das gibt's ja auch. Das heißt, du hast ja, also es ist eine sehr romantische Vorstellung. Da müssen wir auch nicht auf einen Nenner kommen. Aber es ist ja schon mal geil, dass wir sind ja von diesem besonderen Ding da drauf, glaube ich, gekommen. Du wurdest da irgendwie halbwegs reingedrückt. Du hast jetzt selber schon den Übergang gemacht, quasi zu deiner Passion. So, danke dir dafür auf jeden Fall. Du wurdest ja so mehr oder weniger reingedrückt. Und es war einfach zufällig genau das Richtige. Oder glaubst du auch nicht an Zufälle, sondern glaubst du, dass das auch dein Calling ist?
Vielleicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich komplett abgeneigt von Spirituellen und Destiny und so weiter bin. Aber okay, oder ich glaube halt einfach nicht, dass ich unglaublich talentiert sein kann in allem, weil das Ding ist, ich habe innerhalb von ein paar Tagen Einradfahren gelernt. Ich bin einfach jemand, dass wenn ich sage, okay, ich habe mal Bock drauf, das zu lernen, dann mache ich das. Und ich war in einem Schulzirkus und im Schulzirkus.
Was ist denn Schulzirkus?
Also es ist quasi meine Schule, wo ich
in Deutschland?
In Köln, genau.
In Köln, du kommst aus Köln?
Ja.
Ach krass, Düsseldorf.
Ah, ja.
Wir machen trotzdem weiter. Da gibt es einen Schulzirkus.
Genau, und da bin ich von der 5. bis zur 13. Klasse, bis zur 13. Klasse zur Schule gegangen und in der Pause konnte ich halt immer im Schulzirkus trainieren. Und da habe ich Akrobatik trainiert, da habe ich Zauberei, Tuch, also Vertikaltuch, Luftakrobatik trainiert. Und das Ding ist aber, man konnte halt einfach alles so ein bisschen ausprobieren, weil es war ja alles da. Und dann konnte ich halt auch mal auf einer Kugel rumlaufen, auf dem Einrad fahren, hatte dann auch irgendwann ein Einrad, mit dem ich dann zur Schule gefahren bin zum Teil. Ich bin halt einfach der Meinung, dass die meisten Menschen faul sind oder eben nicht wirklich an sich glauben. Ich glaube, das sind diese zwei Dinge. Ja. Also ich bin auch der Meinung, und ich bin Tänzerin, ich bin der Meinung, jeder Mensch kann tanzen. Jeder Mensch kann tanzen. Ist mir komplett egal, was du jetzt sagst. Das, crazy. Das ist, Leute, dass du der Meinung bist, das ist richtig. Ich weiß, das sagen wirklich auch viele, aber ich bin wirklich der Meinung, jeder Mensch kann tanzen. Ich bin nur der Meinung, dass die meisten entweder nicht an sich glauben oder eben nicht sich die Zeit nehmen, das auch wirklich zu üben. Okay. Das ist eher das Ding. Und okay, das ist ja in jeder Hinsicht, wenn es um die Stimme geht, um Rap, um Gesang, um Poetry Slam, wenn es um einfach nur Reden schreiben auch einfach nur geht, wenn es nur darum geht, die Sprache an sich zu nutzen, wenn es darum geht, Bewegungen zu lernen. Wie schon gesagt, ich glaube, es gibt bestimmte Dinge, die man besser kann als andere. Also ich glaube, dass du vielleicht tatsächlich etwas besser für Basketball geeignet bist als ich. Mhm. So? Also weil ich glaube, ich werde niemals an den Ring springen können.
Ja, also ich werde niemals breaken können. Nicht mal so, dass man sagt, geht klar. Ich weiß das. Soll ich sagen, warum? Auch vielleicht? Weil, also allein schon, du sagst ja so, jeder Mensch kann tanzen, aber es gibt ja Bewegungslegastheniker. Also es gibt ja Leute, die können sich nicht bewegen.
Aber glaub mir, ich habe hunderte von denen unterrichtet.
Die keinen guten Bewegungsablauf haben und die haben es hinbekommen.
Es geht immer irgendwas. Das ist ja genau das Ding. Man muss halt, und das ist ja auch nochmal, Breaking ist ja das Schöne, du musst nicht alles können. Wenn heute genau beim Training so eine Diskussion, ich tanze jetzt seit 18 Jahren.
Ja.
Und
wie alt bist du überhaupt?
Ich bin 32.
32, okay.
Und ich bin auch nicht wirklich gut im Baby Freeze. Ich weiß nicht, ob die Baby Freeze das sagt. Das ist so der Basic Freeze überhaupt.
Aber ist das der, du bist auf dem Boden, dann ist die Hand so in der Hüfte, ist das der?
Genau, okay. Das ist der. Ja. Genau. Kann ich auf einer Seite, auf der anderen Seite schon mal nicht, was nach 18 Jahren auch schon eine Leistung
ist. Aber willst du es denn richtig können?
Eben nicht. Eben nicht. Ja. Und das ist ja das Ding. Wenn ich es wollen würde, den zu können. Ich glaube, dann würde ich auch die Zeit investieren, den zu üben auf beiden Seiten und von allen möglichen, vom Handstand, vom Stehen, vom Rückwärtsseite, wie auch immer, den zu können. Aber ich habe gar keine.
Es ist dir auch nicht so wichtig. Es ist dir nicht wichtig.
Genau. Okay. Genau. Und ich glaube, das ist eher das Ding.
Okay. Also nehmen wir mal an, da ist jetzt jemand, der ist, weiß ich nicht, fast 42, 1,90 groß, hat mal früher Fußball gespielt, ist jetzt aber kein Tanztalent, würde aber eventuell sich überreden lassen, wenn er halt mal in seinem Podcast jemanden zu Gast hätte, der das auch organisieren könnte, mal so eine Trainingsstunde im Breakdance zu nehmen. Nehmen wir mal an, so jemand gibt's. Könnte man dem innerhalb von, und dem geht's nur darum, dass der irgendwann mal diesen einen Moment im Club haben kann, wo der sagt, mach mal jetzt einen Kreis. Und der kann eine halbe Minute, weil dafür reicht die Cardio nicht, weil er sehr viel vaped, der kann jetzt so eine halbe Minute kurz ein paar Moves machen, dass irgendjemand in der Runde sagt, nice.
Volle Kanne.
Würde man das hinbekommen?
Ja.
Gut, das besprechen wir dann später. Das ist ja wirklich, also das kann ich mir nicht vorstellen.
Doch, also ich nehme das einfach auch super gerne als Beispiel. Ich weiß nicht, ob du mal von Ill Abilities gehört hast.
Ill
Abilities, genau. Ist eine Crew von.
Ach so, ist ein Eigenname.
Genau, ist eine Crew, die ist eine weltweite Crew von Menschen mit Behinderung.
Okay.
Die haben wirklich alle möglichen Behinderungen und.
Ohne mich damit zu vergleichen.
Nein, gar nicht. Aber die sind eine riesen Inspiration einfach für mich, weil die zeigen halt einfach wirklich, dass es gar keine Limitationen gibt.
Ja.
Das heißt auch, ich glaube, deren Slogan ist auch No Limits, No Excuses oder andersrum, No Excuses, No Limits. Und also da gibt es einen Tänzer beispielsweise, der heißt Samuka aus Brasilien, der hat ein Bein und.
Ist das der mit den Krücken?
Ja, genau.
Okay, das habe ich gesehen, das ist geisteskrank.
Mit dem habe ich zum Beispiel gestern gechillt und wir haben genau über das geredet, dass einfach er so viele Barrieren einfach nur mit der Person, die er ist, übertritt. Und das ist einfach extrem inspirierend und ich finde einfach total wichtig, dass sich die Menschen bewusst sind, wie privilegiert wir sind, dass wir gesund sind, einen Kopf, zwei Hände, zwei Beine haben.
Alles funktioniert.
Und wenn Menschen wie eben diese Crew Ill Abilities das können und das lieben, was sie können und damit um die Welt touren und Theatershows machen, dann haben wir auch eben keine Ausrede.
Ja, stimmt. Das ist auch einfach, sowas ist einfach nicht zu haten. Das ist einfach nur schön. Und das Krasse ist halt, ich bin immer der Erste, der sagt, das geht nicht, das kannst du nicht, das ist falsch, das ist schlecht. Keine Ahnung warum, irgendwas da früher schiefgelaufen, aber ich bin halt so.
Dann sind wir ein gutes Team, weil ich bin genau das Gegenteil.
Du bist genau das Gegenteil? Wow, okay, ja. Das Konfliktpotenzial des Grauens auf jeden Fall. Ich sag erstmal generell, nichts ist möglich. So, das ist so, natürlich jetzt übertrieben gesagt, aber nur um so ungefähr mal die Richtung, weil dann hast du ja wirklich Leute, der Sprung im Geist ist halt so krank, dass du dir denkst, okay, also erstmal, ich kann mir nicht vorstellen, nur ein Bein zu haben. Ne? Aber so wie ich mich einschätze, ich würde dann wahrscheinlich immer noch Comedy machen, weil Stand-Up-Comedy mit einem Bein wird auch gehen, kann man geile Jokes schreiben und so. Aber das ist ja, da muss ich mich halt nicht bewegen. So, jetzt hast du ein Bein und sagst, ich will tanzen. Ja, sag mal. So, und dann machst du das, es klappt, du bist gut, findest andere und da wird eine ganze Rutsche draus und andere sehen das. Warte mal ganz kurz, die machen das und die sind da und da und da und die haben vielleicht noch Erfolg oder können auch Geld damit verdienen oder sind fröhlich dabei. Ist so, okay, wie gut kann eine Aktion sein so?
Der Typ ist echt einer der Besten der Welt.
Ja.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Ja.
Krass, wie alt ist der?
Ich würde sagen, der ist ein, zwei Jahre jünger als ich.
Ja.
Aber ich weiß es gerade nicht genau.
Und der ist gerade in Berlin oder was? Oder wo hast du mit ihm gechillt?
Nee, wir haben in Frankreich zusammen gechillt. Ich war Jury bei einem Event und okay. Er hat mit seiner Crew dort mitgemacht und die waren zu dritt im Finale gegen eine Crew aus dem Vietnam und haben knapp verloren.
Ja, das macht so, das ist so, also ich finde das beim Tanzen jetzt nicht nur beim Breaken oder generell bei den ganzen anderen, auch bei den Freestyle-Sachen, ich finde das so krass, dass einfach das, ich weiß gar nicht, ob es eine Kunstform gibt, wo auf so einem, sage ich mal jetzt, nicht kommerziellen, monetären Level trotzdem diese Sachen organisiert werden, dass man so viel reist und dass diese Community auf der ganzen Welt so ist, dass man einfach, also ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt deinen Status in den Rap übertragen würde oder in, sagen wir mal, in Fußball übertragen würde, das wäre nicht unbedingt international, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Weißt du, wie ich es meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, das ist halt auch genau das Schöne am Breaken, dass Breaken einfach so eine Community ist, die einfach wirklich funktioniert. Weil ja. Ich kann am Ende, kann ich auch sagen, ich habe jetzt heute Lust, nach Kuala Lumpur zu fahren. Und
du kannst das machen.
Kann das machen, kann dort, kann mich, jetzt gut, ich habe jetzt jemanden aus Kuala Lumpur mal kennengelernt. Aber generell, wenn ich da niemanden kenne, dann kann ich auch die Community fragen, so, ey, kennt irgendjemand jemanden in Kuala Lumpur, wo ich trainieren kann? Ja. Und dann macht man eine Connection, man trainiert mit den Leuten, macht vielleicht sogar zusammen bei einer Competition mit, bei einem Battle. Und ja, das Ganze funktioniert. Ja. Und man bildet einfach Freundschaften und das geht so ein bisschen über den Fame hinaus.
Ja, 100 Pro.
Komplett. Also auch, was halt das Schöne ist, so wenn man überlegt, so okay, keine Ahnung, im Fußball gibt es einen Cristiano Ronaldo, im Breaken haben wir einen Menno. Mhm. Und ich glaube.
Also Menno ist so der.
Ja, der hat, glaube ich, 4-mal schon das Red Bull BC One gewonnen.
Okay.
Also der ist echt einfach unheimlich gut, super kreativ. Und ich glaube, trotzdem könnte man einfach die Möglichkeit haben, ihm zu schreiben, so hey, kann ich heute mit dir in deinem Studio trainieren, weil ich bin jetzt in deiner Stadt. Ja. Der ist nahbar, genau. Und das ist im Breaken, glaube ich, generell so das Ding. Und wir sind auch nicht ganz so, wir haben nicht ganz so die Stars, dass es für die Leute, die international bekannt ist, gefährlich wird.
Ja, verstehe.
Also das Ding ist ja, ich bin ja eine der bekanntesten Breaker und ich kann ja auf der Straße rumlaufen, ohne dass ich irgendwie angegriffen werde, von Paparazzis irgendwie verfolgt werde. Unsere Szene ist halt einfach noch nicht so.
Ja.
Naja, und deswegen habe ich jetzt auch kein Problem, dass mir die Leute beispielsweise schreiben und sagen, ey, Jilu, ich bin gerade in Berlin, du kennst mich nicht, aber wo ist Training morgen? Und dann schreibe ich, ich trainiere hier. Wenn du das da nicht hin kannst, dann gibt's noch da und da und da Training.
Ja. Das ist super offen, die Szene, ne?
Komplett.
Ich meine sogar, Julia, was war das letztes Jahr, war das 1. Mai letztes Jahr?
1. Mai, Berde.
Ja. Ich meine nämlich da, ich bin mir sicher, dass du das warst.
Mit Sicherheit.
Weil das ich war, glaub, ich war, das da. War am, wo war das nochmal? War das in Kreuzberg? Mhm. Direkt am Fluss. Das war so ein, da war ganz viele Kinder sind da aufgetreten.
Ja.
Das warst du, ne?
Kann gut sein. Ich glaube, ich habe letztes Jahr mitgemacht und vorletztes Jahr war ich Jury oder andersrum.
Ja, weil ich meine nämlich, und dann hat auch irgendjemand gesagt, ja, das, weil du wurdest auch so angekündigt nach dem Motto, okay, das muss jemand in der Szene sein. Mhm. Und aber man hat es halt gemerkt an den Reaktionen der Leute, aber es war halt nicht dieses so, die ist untouchable, sondern die ist so, hä, die redet mit dem, die redet mit dem, die läuft einfach so durch, macht selber noch ein bisschen, weil sie Bock hat und gibt ihr Bestes so dazu, denkst du so, okay, krass, das ist zu viel Positivität für meinen Kopf. Ich denke mir so, okay, das läuft dir alles irgendwie zu glatt. Das ist ja wirklich, also diese Szene wirkt so wie eine, so eine All-Love-Szene.
Also ich sag mal so, unsere Szene ist nicht nur All-Love.
Ja, geht ja auch gar nicht.
Ich persönlich habe einfach den Anspruch, nahbar zu sein, dass die Menschen mit mir reden können, dass auch jeder das Gefühl hat, man kann eben mich fragen, was man möchte, mhm. so dass man auch weiß, okay, über Gilou kann man vielleicht auch einen Einstieg in die Szene finden. Finde ich tatsächlich super wichtig, weil wir eben uns als Community und als Kultur sehen und ich finde genau das ist auch eigentlich das, was uns ausmacht.
Ja.
Also wir hatten tatsächlich mal, das ist jetzt vielleicht ein bisschen...
Geht nicht, kannst so du hier gar nicht machen. Du kannst
Drift,
hier
so Drift alles klar. Sonst was. Es gab mal einen Rapper, der hat gesagt, dass Breaken nicht Hip-Hop ist und dann denke ich mir so...
Warte mal ganz kurz. Kannst du uns den Namen nennen? Wer war das bitte?
Boah, das müsste ich nochmal nachgucken. Ein
Deutschrapper?
Nee, kein Deutscher.
Okay.
Es war kein Deutscher, es war ein
Ami. Breaken ist nicht Hip-Hop.
Genau, der hat gesagt, peinlich. Breaken ist nicht Hip-Hop und... ja, und ich muss sagen, also ohne jetzt zu haten, aber was ist denn bitte mehr Hip-Hop als Breaken? Wir haben wirklich die ganze Zeit Jams, jedes Wochenende ist irgendwo eine Community. Das ist
eine der Säulen, hä?
Wir haben Cypher jedes Wochenende, wir supporten uns gegenseitig. Also ich glaube tatsächlich, wir Breaker halten die Kultur komplett am Leben.
Das ist nicht böse, ich würde auch sagen, also Hip, also wenn es um den Begriff Hip-Hop geht, abgesehen davon, dass Breaken ja eine der Säulen ist, per Definition, keine Ahnung, wer das gesagt hat, auf jeden Fall übelst dumm, das weiß ja selbst ich, abgesehen davon, dass eine der Säulen ist, per Definition, so was man weiß, wenn man guckt, was Hip-Hop ist, also was das sein soll, dann ist Breaken auf jeden Fall mehr Hip-Hop als Rap.
Also ich würde niemals sagen, mehr oder weniger, aber ich finde Rap... Ja.
100 Pro.
Lassen wir wieder, hier ist die große Liebe.
Ja, 100 Pro.
Nee, also echt, also auch Liebe an Rap, weil ich finde, Rap trägt ganz deutlich eine Message nach außen und kann eben auch ganz klare Worte finden. Mhm. Also das finde ich gerade jetzt in der Situation, in der wir jetzt leben, mit der politischen Lage, finde ich es extrem wichtig, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Jugend und die jungen Menschen sich eben auch ausdrücken können gegenüber der alternden Politik.
Ja.
Und deswegen finde ich es super wichtig. Und gerade Rap ist da eben das perfekte Tool dafür. Und deswegen finde ich, ist Rap in dem Sinne eigentlich auch die Möglichkeit, dass ich Hip-Hop nach außen hin ausdrücken kann.
Ja, voll.
So, das können wir Breaker nicht unbedingt.
Nee, also dafür schwer brauchen wir Podcast. Es ist schwer, eine Message zu tanzen auf jeden Fall.
Ja, also es geht, aber meistens sind die Menschen hinter der Kunst politischer als die Kunst selber. Also ich würde sagen, mein Breaken ist nicht unpolitisch, weil ich schon auf eine gewisse Art und Weise eine gewisse Stärke der Frau zeige, dass ich da zeige ich einen gewissen Feminismus in dem Sinne. Also mir bleibt auch gar nichts anderes übrig, weil ich
siehst du das bin eine Frau. Siehst du das selber so?
Ja.
Okay, krass.
Ich finde es geil, aber es ist
voll interessant zu hören.
Nee, ich finde auch, also ich finde, Feminismus hat heutzutage einen sehr negativen Beiklang bekommen. Und meiner Meinung nach leben wir eigentlich alle im Feminismus, wenn wir einfach nur unser Leben leben und zeigen, wie man in einer gleichberechtigten Welt leben kann.
Mhm.
Also ohne zu sagen, ich will das,
ja.
Sondern einfach nur sagt, so, ich mache jetzt mein Ding, ich stehe jetzt hier als starke Frau, vielleicht auch als Beispiel und habe jetzt hier eben auch einfach eine Meinung, die ich auch eben vertreten kann. Und ich glaube, dass da ist dem Feminismus viel mehr mitgetan, als nur aufzuzeigen, was falsch läuft. Ja, wenn ich eine Möglichkeit habe zu sagen, hey, so und so kann man es besser machen, dann mache ich das auch. Also es ist jetzt so ein kleines Beispiel. Beim Red Bull BC One Germany Cypher war es mal so, dass die keine Umkleiden hatten. Und im Breaking ist es oftmals so gewesen, dass sich die Typen alle irgendwo umziehen, wo sie gerade Bock drauf haben. Ja, ist kein Problem, dass man die Jungs in Unterhose sieht. Und wir Mädels haben uns halt immer auf den Toiletten umgezogen, was halt manchmal nicht so geil ist, weil gerade so Breaking findet manchmal in Clubs statt. Und da will man sich nicht unbedingt auf der Toilette umziehen. Und dann habe ich halt Red Bull gefragt, ob die halt vielleicht einfach mal eine Umkleide bereitstellen können. Was haben sie gemacht? Beim nächsten Jahr hing dort ein großer Vorhang und dann hatten die Mädels ihre Umkleide.
Ja.
Ich glaube, da ist dem Feminismus einfach viel mehr getan. Aber nochmal, es gab auch eine Umkleide für die Jungs.
Ja.
Das ist halt voll wichtig, finde ich. So, und klar müssen wir Schutzräume für Frauen finden, gerade in einer so stark männerdominierten Szene. Und so einem stark männerdominierten Umfeld. Und trotzdem finde ich, ist es wichtiger zu sagen, so, hey, so können wir es besser machen, als zu sagen, das ist scheiße und das ist scheiße.
Nee, genau. Also was du genauso wie du es gemacht hast. Du siehst, okay, da ist irgendwas, was nicht passt. Ich meine, es ist schon traurig, dass da keiner dran denkt, ne? Also.
Aber das Problem ist halt oftmals in den Organisationen, gerade von so Jams, sind halt einfach nur noch nur Männer.
Ja, aber soll ich was sagen? Wann waren das? 2010 oder 11 war ich in Mülheim bei der deutschen, irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, World of Dance war es wahrscheinlich nicht. Aha. Aber irgendeine krasse Veranstaltung, wo internationale Leute da waren. Es war eine Tanzveranstaltung, es waren so über 1000 Leute da. Und ich war da und ich glaube, da habe ich noch gar keine Comedy gemacht, aber ich war schon immer so ein Beobachter. Also so, ich habe nicht nur genossen, sondern ich habe mir auch reingezogen. Wie ist die Energie? Wie gehen die miteinander um? Wie sehen die aus? Wie cool sind die? Weil ich halt selber das cool finde auch. Und habe dann auch gesehen, okay, da laufen Mädels rum, die eine hat einen Sport-BH an. Dann sehe ich einen Typen, der irgendwie sich auszieht und denke mir, okay. Und es ist Tanzen, es ist Bewegung. Das heißt, so ein bisschen, lass mich ausreden, so ein bisschen Sex ist in der Luft, weil da sind durchtrainierte Menschen, Männer, Frauen, Musik, alle können sich bewegen und eins ist zwei. So, und dann dachte ich mir so, ja, aber wo sind denn jetzt, also wie du schon gesagt hast, die stehen einfach da und ich dachte mir so, nicht, dass ich was dagegen habe, ich bin ja kein Teil von dem, aber ich hätte jetzt keinen Bock als Frau neben dem Typen zu stehen, der gerade schwitzt und einfach sich, also es muss ja, vom Fußball komme ich auch, da gibt's Kabinen. So, und du siehst, das war diese Riesenhalle und du siehst die nicht irgendwo alle rauskommen, sondern dann halt sich da irgendwie so zurechtfinden und das, also ich habe mir jetzt nicht damals gedacht, so, die müssen Kabinen haben, aber mir ist aufgefallen, dass das zu nackt oder zu nah beieinander ist und ich mir dachte so, okay, klar sind auch ein paar Frauen da, die jetzt nicht tanzen, die einfach nur auf die Männer geiern, das ist ja normal, weil das sind coole Typen mit krassen Körpern, die irgendwas können, ist ja klar, dass es auch Frauen anzieht, aber so die Mädels, die da waren oder die Frauen, die da waren, die auch zum Tanzen da waren, dachte ich mir so, das kann für die unmöglich cool sein.
Boah, ich muss sagen, ich war ja nie in diesem Choreo-Geschehen drin.
Ja, und was heißt Choreo-Geschehen?
Ne, ich glaube, das, was du, also die Veranstaltung, die du jetzt gerade beschreibst, war wahrscheinlich so eine Veranstaltung, wo man, wo eine Crew auf die Bühne ist.
Es waren Battles.
Ah, es waren doch schon Battles.
Ja,
es waren Battles.
Ja. Nur okay. Es waren halt kein B-Boy, sondern es war, ich weiß nicht, wie man das
nennt. Hip-Hop. Stand-Up. Hip-Hop,
Freestyle.
Stand-Up.
Okay. Ja. Heißt das Stand-Up?
Ja, alles, was nicht Breaken, aber trotzdem Hip-Hop ist es Stand-Up.
Ah, okay. Also so hier so Bruce Akanji, der macht Stand-Up?
Ja.
Okay.
Juste debout. Nur oben.
Das heißt das? Ich kann kein Französisch. Wirklich?
Ja.
Juste debout heißt Just oben?
Juste ist nur und ja, debout ist oben. Juste debout ist nur oben.
Aber ist nicht, ich dachte immer, debout deswegen ist von Debüt, das oben, das erste.
Also soweit ich weiß, ist es das. Weil das ich heißt mein, das? Juste am Ende debout? Ist ja beim Juste debout, es sind ja auch alle Tanzrichtungen vom Hip-Hop vertreten, außer Breaken.
Ah, okay. Okay, das Fass müssen wir gleich aufmachen. Okay, krass. Das ist Stand-Up. Just, ja. Okay, krass, interessant. Nee, aber es war auf jeden Fall genau. Dann war es so eine Stand-Up, so eine, sag mal nochmal, ich will es nicht falsch sagen.
Eine Stand-Up-Veranstaltung.
Sagst du mal auf Französisch, wie heißt die Veranstaltung?
Juste debout?
Nochmal?
Juste debout.
Juste debout.
Juste debout. Also Juste debout ist ein Event, was in Paris stattfindet.
Ich weiß, das ist
Bruce Akanji veranstaltet.
Genau, das ist eines der prestigeträchtigsten Dinger mit, glaube ich, World of Dance.
Ja, ich glaube, World of Dance ist mehr Choreo.
Ja.
Juste debout ist mehr Freestyle.
Okay.
Genau.
Okay, aber das sind so die fetten Dinger.
Und ich glaube, World of Dance hat ja auch alle Tanzrichtungen. Auch Jazz, auch Breaking.
Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich kenne das
soweit ich weiß, aber ich bin da auch nicht so drin.
Okay. Aber genau, das war auf jeden Fall eine Battle-Veranstaltung.
Ja.
Weil du wolltest gerade einsteigen, meinst du, das war wahrscheinlich eine Choreo-Veranstaltung?
Ja, genau. Okay, also es ist ein Battle. Ja, also ich muss sagen, ich sehe das, was du als eine gewisse Nacktheit siehst, das sehe ich in dem Moment jetzt nicht mehr so unbedingt, weil ich bin auf Veranstaltungen, da sind meistens 90% Männer. Ja. Das heißt, das ist sehr viel Testosteron. Das heißt, die Jungs, wenn die sich irgendwie beim Battle das T-Shirt ausziehen, dann machen die das nicht, weil sie irgendwelche Mädels beeindrucken wollen, sondern irgendwie, weiß ich nicht, fühlen sich da total geil. Mhm. Ich hatte tatsächlich auch schon Momente, wo ich dann mein Battle gemacht habe und dann danach gesagt habe, boah, nee, viel zu warm. T-Shirt aus, weil man sich dann irgendwie, man hat so viel Energie dann in sich drin und man fühlt sich dann vielleicht manchmal vom T-Shirt so ein bisschen eingeschränkt und dann ziehe ich halt das Shirt aus und stehe dann da halb im Sport-BH.
Okay.
Ganz am Ende, also ich muss sagen, im Tanzen, wir leben ja auch von Ästhetik und ästhetischen Körpern. Und ja. ich rede jetzt nicht von davon, dass manche Körper ästhetischer sind als andere. Das meine ich nicht damit. Mhm. Ich meine jetzt wirklich einfach nur, dass wir Körper auch manchmal nicht nur eben als Sexappeal wahrnehmen.
Ja.
Also gerade im Tanz und gerade, weil wir auch tatsächlich mit dem Tanz auch sehr viel Verbindung mit Tanztheater inzwischen haben, weil sich das Tanztheater eben sehr viel an urbanen Tanzstilen auch bedient. Deswegen geht es einfach um den Ausdruck an sich. Und ich glaube, oftmals, wir nehmen das gar nicht so wahr. Wenn jemand beim Training sein Shirt auszieht, ja, mein Gott, dann ist der Person halt heiß.
Okay.
Oder eben bei einer Competition.
Ja.
Boah, ganz ehrlich.
Okay, dann nimmt man das als Außenstehender wahrscheinlich so wahr.
Weil ich denke, wahrscheinlich.
Das ist so viel nackte Haut und alles und alle schwitzen und diese Bewegung und so.
Ja, ja, ja.
Aber das hat der Eugene mir auch damals gesagt. Und ich bin auch mit hier Lil Amok, kennst du?
Mhm.
Genau, und Casey, Khaled, so das sind so, mit dem bin ich cool. Khaled, der hat, ich sag mir jetzt einfach unseren Großen. Ich hatte eine Ex-Frau und ich habe sie kennengelernt, hatte schon einen Sohn gehabt und der ist jetzt 12 und der hat halt damals mit Breaking angefangen. Der ist seit Jahren bei dieser Red Bull Academy und auch beim, ist das Flying Steps, was er, genau, hatte. Also ich bin dabei, wenn er die Stunden da nimmt und so, und ich kenne den auch sehr gut. Und der Unterschied zwischen dem, wie man das wahrnimmt, wenn man nicht drin ist, ist so unfassbar groß, weil der Eugene hat auch so Sachen erzählt, der meint auch so, auch was du gesagt hast, so, das ist eine Energiesache, eine Ästhetiksache. Und ich denke mir als oberflächlicher Typ nur so, okay, der will die beeindrucken, die will sexy sein, ja, und das ist alles so ein Tool dafür. Und ich kann mir halt, ich kann mich da so schwer reindenken, was so das Tanzen irgendwas so self-expressing ist. Also es ist für mich voll schwer nachzuempfinden.
Ja.
Also ich sehe das und das Krasse ist, wenn ich diese, ich gucke sehr viele, was heißt sehr viele jetzt auch, aber ich gucke schon viel Tanzvideos oder wenn zum Beispiel diese eine Frau, die diese geile Mona Lisa Choreo hatte, weißt du, die mit den Braids, weißt du, wen ich meine?
Nee, aber ich kann es mir vorstellen.
Okay.
Weil ich den Song kenne.
Ja, und die hat so eine ganz kranke Choreo gehabt und so und ich krieg dann auch Gänsehaut. Also ich empfinde was, wenn ich krasse Tanzperformances sehe. Das heißt, obwohl die nix, die sagen nix, aber die Kombination aus den Beats und der Bewegung, die macht was mit mir. Also ich kann das nachempfinden. Aber was ich nicht nachempfinden kann, ist halt, das selber zu machen und wie sich das dann anfühlt. Also fühlt man dann die Reaction der Crowd oder ist das selber, ist man so mit sich in den Bewegungen, dass man sich denkt, oh mein Gott, geil. Oder wie kann man das für jemanden beschreiben, der es nicht macht?
Du bist doch, also gut, ich kann es jetzt dir ein bisschen leichter erklären, weil mir fällt es immer leicht, sozusagen das zu nehmen, was die Leute selber machen und das auf meine eigene Kunst zu übertragen. Also du machst Rap. So, und da freestylst du auch.
Ja, Battle Rap, Freestyle und Comedy, Stand-Up-Comedy.
Genau, also du weißt, wie es sich anfühlt, wenn du im Freestyle bist und dann in diesen Flow-State kommst, oder?
Ja.
Genau so fühlt sich an. Weil das Ding ist, ich kann dir jetzt auch nicht irgendwie Freestyle-Wörter zusammenbringen und das reimt sich jetzt, das würde ich nicht hinkriegen, es wird dann nach zu Haus-Maus werden. Aber genau so fühlt sich Tanzen an, weil am Ende, du merkst einfach nur, du hast das trainiert, du hast das geübt, du hast dir vorher was ausgedacht.
So, und jetzt geht am Ende, alles auf.
Genau, jetzt geht genau dieses Training auf und der Song, der vibet einfach übelst, du findest ihn voll geil. So der Beat in dem Fall, so es fühlt sich alles gut an und dann fühlt es auch das Publikum.
Ja.
Und das ist ja genau das, was du mit deiner Kunst ausdrückst und das ist das, was ich mit meiner Kunst ausdrücke. Und das Gefühl, was du, sage ich mal, mit Sprache rüberbringst, das bringe ich mit Bewegung über.
Ja.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Aber soll ich dir sagen, was ein riesen Unterschied ist? Also da gibt es viele Unterschiede, aber ich mache ja Comedy und ich habe ja, Comedy ist ja eine ganz brutale Kunstform, weil du bekommst innerhalb von einer Sekunde oder einer Millisekunde eine direkte Response.
Ja.
So, das heißt, wenn was lustig ist, die Leute lachen sofort, wenn was nicht lustig ist, nein. Aber beim Tanzen ist es ja, da gibt es auch Sachen, die geisteskrank sind, wo die Leute im Publikum merken, okay, das ist super schwierig oder ich fühle das gerade, wow. Aber ihr macht ja auch voll viel ohne, sage ich jetzt mal so Ausrastermomente, ohne Jubler. Ist man dann so, ist man beim Tanzen so aufmerksam, hat man so viele Kanäle auf, dass man auch hört, wenn Leute so, wenn du so dieses hörst du auch dieses Rumoren oder merkst du selber für dich, das war gerade geil, auch wenn die Crowd nicht mal unbedingt dazu so hart abgeht?
Also zum Glück haben wir ja Hosts und MCs, die dann halt tatsächlich genau auch das unterstützen, was wir machen meistens. Ja. Also gerade in der Competition, wenn du einen guten MC hast, der checkt das dann auch, sage ich mal, so ein Flow-State funktioniert. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn so ein Moment passiert ist, habe ich immer eigentlich Feedback von der Crowd bekommen.
Ja.
Also wenn ich den Beat fühle und da passiert dann einfach irgendwas mit meinem Körper, ich weiß gar nicht was, aber irgendwie funktioniert das alles und es fühlt sich gut an und plötzlich stehe ich auf einem Arm über Kopf. Ja. So, und dann merke ich auch so, alles klar, das fühlt sich gut an. Dann merke ich das auch in der Crowd.
Ja.
So, also ich muss sagen, das ist jetzt nicht so, dass so deutlich, wie du das sagst, ne? So, ihr habt direkt die Response, die Leute lachen oder sie lachen nicht. Aber wir haben ja, wir sind ja nicht blind. Wir schauen ja schon irgendwie dann nochmal irgendwie auch hoch, gucken die Jury an, gucken das Publikum an.
Lächeln die, sind die.
Genau, genau. Doch, das kriegt man mit. Und das Schöne bei uns ist ja auch, die Crowd ist eigentlich schon ziemlich laut meistens.
Okay.
So. Okay, gerade auf so kleineren Events. Sowas wie eben im ersten Mai-Battle, da ist die Crowd eigentlich schon am Start.
Ja, ja, wir haben es auch, und man denkt sich dann aber, ich stehe dann da und denke mir so, ich habe schon ein paar gesehen und ich glaube, ich habe auch ein Gespür dafür, was jetzt gerade krass ist oder was nicht. Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie ist das so, also es hat ja super viel mit Empfinden zu tun, wie man so Moves wahrnimmt. Und dann lässt man sich natürlich auch beeinflussen von der Crowd, die selber auch krass reactet so. Aber deswegen würde mich mal interessieren, wie du, wenn du da selber in diesem Flow-State bist, wie sehr du hörst oder kannst du auch rauskommen? Weil zum Beispiel beim Battle Rap ist bei vielen Leuten so, wenn eine Punchline reinscheppert und die Leute rasten aus, dass die dann so übersteuern, dass sie dann so, okay, was muss ich jetzt nochmal sagen? Kann das beim Tanzen auch passieren?
Absolut. Ich glaube, das ist Erfahrung. Ich glaube, das ist komplett Erfahrung. Wenn man eben eben solche Momente immer öfter hat, dann passiert das ja nicht mehr irgendwann. Irgendwann merkt man dann so, okay, nee, ich bin jetzt in meinem Moment. Und ich glaube, umso mehr man sich bei uns auf die Musik konzentriert, desto mehr bleibt man auch wirklich in diesem Moment drin.
Hm. Ja. Ich habe früher, da war ich noch super jung, da kam mal so eine DVD oder eine VHS raus mit Crump. So, und die Rise. Mhm. Kennst du die? Ja, ne?
Ja.
Wahrscheinlich. Und das habe ich gesehen und das war, keiner wusste, was Crump ist, und man hat das gesehen und sich gedacht, ach du liebe Güte, was ist das? Was machen die da und wie krank? Die hatte wirklich, das hat, glaube ich, die ganze Welt überschwemmt. Und dann, worauf ich hinaus wollte, ist, da gab es diese Momente auch, wo so Kiddies das gemacht haben. Und dann stellen die einfach so in den Kreis und die machen so ein paar Moves und die werden so hart gehypt und dann wird das T-Shirt so hochgezogen und die werden hochgehoben. Und worauf ich hinaus wollte ist, kannst du dich noch an den ersten Moment erinnern, wo du, egal wie alt du warst, wo du irgendwas gemacht hast und es gab eine krasse Reaction?
Boah, ich glaube, das war direkt mein allererstes Battle.
Ja? Wie alt warst du da?
Da war ich 14.
Okay.
Und das Ding ist, ich habe 2006 angefangen, 2007 war dieses Battle und das Ding ist, in der Zeit gab es noch nicht so viele Mädels. Und es gab noch weniger Mädels, die ihren Fokus auf Tricks hatten.
Ja.
So, und ich liebe einfach Sprünge, ich mache super gern Flickflack, ich mache
Das nennt man dann Tricks?
Genau.
Tricks beim Breaken.
Tricks und Blow-Ups.
Okay.
Genau, das ist so, ich würde sagen, mein Style ist sehr Tricks und Blow-Ups basierend. Inzwischen bin ich schon sehr allround, also kann auch wirklich Power Moves, Top Rocks, Footworks, bin eigentlich in allem irgendwie so ganz gut schon eigentlich. Aber das, was ich am meisten liebe und auch am meisten Spaß dran habe, sind wirklich Tricks und Blow-Ups.
Das ist doch übelst flashy, ne?
Ja, genau. Ja. Das sind genau die großen Moves, die auch eben das Publikum mitnehmen. Genau.
Ja.
Vielleicht kommt es auch so ein bisschen aus dem Zirkus, weil genau da macht man ja auch eben hauptsächlich eben Tricks. Mhm. Und genau, so war dann mein erstes Battle irgendwie nach 8, 9 Monaten Tanzen. Habe ich dann bei meinem ersten Battle mitgemacht, genau.
Hast du keine Angst gehabt?
Nee, ich habe ja schon vor großem Publikum gestanden. Also ich stand ja auch schon mit 12, 13 Jahren, stand ich ja schon vor 600 Leuten im Zirkus.
Ah, okay, gut. Und das hast du dann, also diese, doof gesagt, diese Eier, dieses Selbstvertrauen hast du dann übertragen in diesen Battle-Kurs.
Ja.
Okay.
Also ich muss sagen, ich bin noch heute aufgeregt. Also
das ist ja auch normal.
Genau, genau.
Also Anspannung.
Es hat mich nicht übermannt, das würde ich mal sagen. Mhm. Aber generell finde ich Aufregung auch nichts Schlimmes, weil ich finde Aufregung...
Das gehört dazu.
Gehört dazu und auch... Ich muss auch sagen, durch Adrenalin werde ich dann doch noch mal ein bisschen mehr gepusht.
Okay.
Habe noch mal ein bisschen extra Power. Ja. Das funktioniert halt bei mir immer ziemlich gut. Aber bei diesem allerersten Battle war es halt so, dass ich da mitgemacht habe. Und ich glaube, da gab es eine Pre-Selection. Jeder hat eine Runde getanzt, glaube ich. Mhm. Und da wurden irgendwie die besten 8 rausgesucht. Und ich habe mich darauf vorbereitet, dass ich vielleicht durch die Pre-Selection komme und dann noch mal 2 Runden tanze.
Okay.
Und ich bin ins Finale gekommen.
Okay.
Das heißt, ich hatte eigentlich nach dem ersten Battle, also nach dem Viertelfinale, hatte ich schon keine Moves mehr.
Ja.
Und dann musste ich freestylen. Das heißt, ich habe im ersten Battle habe ich einen Flickflack gemacht, im zweiten habe ich dann einfach zwei hintereinander gemacht. Mhm. Also wenn man sich das Video heute anschaut, ist es zum Schreien.
Das
gibt's auf YouTube. Ja, krass, das Finale sieht so lustig aus, weil zum Teil sitze ich im Spagat auf der einen Seite und geht dann einfach auf die andere Seite. Das ist wirklich, wenn ich mir solche angucken 14. würde. Genau, super wack für die heutigen Verhältnisse, aber wie gesagt.
14.
Genau, ich bin 14, es war 2008. Damals war es auch einfach noch eine andere Zeit, auch wenn ich mir die Sachen anschaue von 2012.
Ja.
Es ist mir auch peinlich so ein bisschen, weil ich hatte einfach.
Aber das ist doch der normale Weg auch.
Ja, genau, aber ich war erfolgreich, das ist ja das Ding.
Ja.
Ich war seit 2012 war ich einer der erfolgreichsten B-Girls.
Ja.
So, und habe halt so wirklich seit. Ich würde fast sagen, seit 2010 so mitbekommen, wie sich die Szene entwickelt. Mhm. Und ich habe es irgendwie auch geschafft, seitdem auch irgendwie an der Spitze zu sein und da eben mitzuspielen. Und es hat sich einfach so viel entwickelt, wo man früher sagt, okay, es gab nicht mal wirklich B-Girl Battles, es gab nicht mal wirklich irgendwie die Möglichkeit für uns, uns zu zeigen. Vielleicht ein-, zweimal im Jahr.
Mhm.
Ist jetzt gefühlt fast jedes Wochenende irgendwo eins. Also ich fahre jetzt am Wochenende nach Zypern.
Also reine Female-Events auch? Oder eine Female-Battle?
Nee, das sind Kategorien. Das heißt, man hat eine Female-Kategorie, eine Männer- oder eine Open-Kategorie. Ja. Also meistens ist es Female und Open.
Ja.
Und Crew oder sowas oder ein Bonnie und Clyde ist dann Mann und Frau gegen Mann und Frau.
Okay.
Da gibt's alles Mögliche. Also es ist, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.
Ja.
Und trotzdem ist es cool, dass B-Girls die Möglichkeit haben, sich zu zeigen und eben auch eine Plattform zu haben.
Okay. Ja,
okay. Und erst als B-Girl-Battles wirklich groß wurden, haben sich dann auch die B-Girls entwickelt. Weil ich habe das Gefühl, Menschen entwickeln sich mit ihren Möglichkeiten.
Ja, und auch mit den Vorbildern. Das geht natürlich einher. Mhm. Aber wenn du nicht siehst, dass eine Frau da abreißt.
Ganz genau.
Wie sollst du?
Komplett.
Ja.
Komplett. Und bei mir war es so, es gab Vorbilder aus Japan, zu denen ich aufgeblickt habe. Also deswegen Shoutout an Shichen und Narumi an
dieser Stelle. Shichen und?
Narumi.
Narumi?
Narumi ist immer noch eben aktiv, ist auch, glaube ich, Nationaltrainerin vom japanischen Team.
Das waren B-Girls aus Japan.
Genau.
Die hast du gesehen?
Die habe ich.
Im Internet oder was? Oder
genau, die habe ich, glaube ich, 2007 habe ich angefangen, den sozusagen zu folgen. Hm. Jetzt nicht auf Social Media zu folgen,
YouTube,
sondern.
Da war YouTube
so.
Gerade in der Anfangsphase noch.
Genau, total. Ich bin komplette YouTube-Generation, was Breaking angeht. Ja, und das waren komplett meine Vorbilder, weil die einfach auch mal ein bisschen Energie hatten. Die waren nicht langsam, was die meisten Mädels in der Zeit wirklich auch waren. Und ich glaube, dadurch, dass ich Tricks hatte, ich war nicht langsam. Ich hatte zwar nicht wirklich Style so, aber dadurch habe ich halt so ein bisschen einfach rausgestochen.
Du hast Action gemacht.
Genau, genau. Und so ging es tatsächlich bei mir dann auch los.
Und da hast du dann 2007 im ersten Battle bis ins Finale gekommen, hattest keine Moves mehr. Danach bist du ja noch viel schlauer als vorher, weil du denkst, okay, warte mal, ich habe bis hierhin gedacht. Aber selbst mit Freestyle bin ich ja noch, noch zwei Runden oder noch eine Runde oder noch zwei Runden weitergekommen ins Finale. Okay, geil. Und dann warst du wahrscheinlich angefixt.
Ja.
Ne? Und da hatte ich davon seitdem nichts mehr wegbekommen. Also.
Nö.
Aber wann hast du, weil, da habe ich letztes Mal auch mit jemandem drüber geredet, es sind so viele Leute hier, manchmal verwechsel ich auch was. Aber wenn du eine Kunst ausübst und davon lebst, was ja das ein, was ja ein Todesprivileg ist und eins der Endziele so ist, du fängst ja erstmal an, weil du da Bock drauf hast und weil du es liebst. Und irgendwann, wenn du gut bist und dir Mühe gibst, kommen, auf einmal merkst du so, okay, jetzt ganz kurz, jetzt wird mir hier eine Fahrt bezahlt oder jetzt habe ich hier eine Unterkunft. Aber trotzdem hast du immer noch nicht den Gedanken, damit kann man ja vielleicht mal Geld verdienen.
Nee, also ich glaube, damals habe ich noch gedacht, ich studiere Lehramt, Sport und Englisch oder Sport und Mathe.
Mhm.
So, das war bis Anfang 20 war das auch mein Plan.
Ja.
Beziehungsweise habe ich dann mehrsprachige Kommunikation studiert. Ich glaube, das ist somit der unnötigste Studiengang inzwischen.
Kannst
weil
du aber sagen, was der unnötigste Studiengang ist?
Das ist mehrsprachige Kommunikation.
Ja.
Also ich sage mal so, es ist schon ganz cool, weil ich glaube, ich bin jetzt fast fünfsprachig.
Okay.
So, und aber durch AI und wie sich das alles entwickelt, sind Übersetzer einfach nicht mehr gefragt.
So. Okay.
Und ich glaube, man muss in dem Studium, also gerade wenn man den Schwerpunkt übersetzen hat, dann wird man in den nächsten paar Jahren nicht mehr wirklich gebraucht.
Okay, verstehe.
Und ich hatte zum Glück den Schwerpunkt Wirtschaft genommen.
Mhm.
Und ja, mich also tatsächlich auch gedacht, okay, ich habe eigentlich Bock, eher Richtung Marketing zu gehen und zu gucken, wie funktioniert denn, weil zum Beispiel Werbung in den USA ja ganz anders ist als hier in Europa oder eben in Asien.
Ja.
Und das finde ich eigentlich interessant. Also wenn ich für eine Brand arbeiten würde oder beispielsweise jetzt mal deinen Podcast hier promoten würde, in verschiedenen Kontinenten, dann muss man natürlich überlegen, wie promoten wir den denn? Ja, beziehungsweise wie reden wir denn überhaupt hier? Sitzen wir da so, wie wir jetzt hier sitzen, oder sitzen wir auf Stühlen? Ja. Oder haben wir vielleicht Videoeinspielungen? Was funktioniert auf welchem Kontinent am besten? Weil worauf springen die Leute am meisten an? Ja. Also ich sag mal so, in dem Sinne war mein Studium, glaube ich, nicht komplett falsch, weil ich glaube, Marketing ist das, wovon ich tatsächlich jetzt lebe. Mhm. Und ja, also am Ende, also das, was du gerade beschrieben hast, ich habe nicht angefangen, um damit Geld zu verdienen. Nee. Aber ich hatte relativ schnell, waren meine Vorbilder welche, die tatsächlich auch mit dem Tanzen Geld verdient haben. Also an der Stelle Cloud, ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Nee.
Der hat bei Step Up ganz viel gemacht. Also der war jetzt nicht eine der sprechenden Rollen, aber ich glaube, der hatte sehr viel im Hintergrund auch mit der Choreografie zu tun, weil auch Skill Methods auch super viele Choreos dort gemacht haben.
Ja, die kenne ich nicht.
Legendäre Crew.
Film kennen wir natürlich, ja.
Genau, ist eine legendäre Crew mit Flea Rock, der auch jetzt gerade noch eben immer noch aktiv ist. Mit
okay, das ist alles
Mitte 40.
Diese Namen sind alles für die Leute, die das auch nicht genauso wenig kennen wie ich, aber dann nachgucken können.
Sind alles Namen, die auch Spaß machen, gerade so Battle Flea Rock gegen Shigekicks beim Rap
Obese One. Flea Rock gegen?
Shigekicks, genau. Shigekicks war, glaube ich, bei den Olympischen Spielen im Halbfinale.
Ja.
Und Flea Rock ist, wie gesagt, eine komplett andere Generation. Der ist, glaube ich, fast doppelt so alt wie Shigekicks. Und dieses Battle zwischen den beiden ist halt auch einfach legendär, weil Shigekicks hat alle großen Moves ausgepackt, war komplett sauber, war super schnell, und Flea Rock hat einfach tatsächlich mit Attitude und Erfahrung und Battle Moves gewonnen.
Ja.
Also super geiles Battle, kann man sich auf jeden Fall anschauen.
Bleib nochmal ganz kurz da, wo du gerade bist, gedanklich, weil ich finde nämlich beim, obwohl es wahrscheinlich gar nicht möglich wird bei der Frage jetzt, aber ich finde beim, also von meinem Verständnis, beim Stand-Up, finde ich, hat man unfassbar viel Spielraum. Und ich finde, weil, also als Laie gesprochen, als jemand, der das noch nicht selber gemacht hat.
Ganz kurz, Stand-Up-Comedy oder Stand-Up-Dance?
Nee, Stand-Up-Dance.
Okay.
Da hat man super viel Möglichkeiten, sich zu also da, du kannst so viel machen. Du kannst ja, glaube ich, da auch einfach, wenn du Bock hast, so ein paar Breaking-Elemente reinbringen. Aber ich glaube, andersrum ist das ja schwieriger. Also Breaker sind ja, glaube ich, also für mein Verständnis limitierter, was so das Move-Portfolio angeht, auch um, keine Ahnung, um so richtige große Power-Moves, Flash und so. Also es wirkt halt sehr alles klein, so ein bisschen. Klar kann man auch so Tricks machen, wie du sagst. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man beim Stand-Up-Tanz mehr machen kann.
Boah, da würde ich dir komplett widersprechen.
Ja?
Ich finde, krass. Beim Breaking hat man noch viel mehr Möglichkeiten als im Stand-Up, weil wir ja von dem Athletischen her viel fitter sind.
Ja.
Weil das, was die auf den Beinen machen, kann ich ja im Endeffekt auf den Beinen und auf den Händen machen.
Okay.
So, das Ding ist halt einfach so, lass mich dich jetzt gar nicht so krass kritisieren, aber die Leute, mit denen du hier in Berlin Kontakt hast, so Khaled, Casey One und Lil Amok, das sind ja Power Mover.
Ja, genau.
Die sind jetzt nicht gerade für ihren Groove bekannt.
Ah, okay.
Ich glaube, die würden da jetzt auch, haben da jetzt auch kein Problem damit, wenn ich da sage. Nee,
das wissen
so,
die doch selber.
Ja, das sind mit die krassesten so in dem, was sie machen. Aber die haben halt auch ihren Schwerpunkt. Das sind komplette Nerds in Power Moves.
Ja.
So, und dann kommt dann halt jemand wie ich. Dann, ich trainiere halt auch gerne irgendwie alle paar Wochen mal mit Hip-Hop-Tänzern.
Ja.
So, die halt wirklich, wo es dann wirklich auch um Details geht, wo es dann wirklich auch mal um eine Wave geht und wie bewegt sich jeder einzelne Eleganz. Finger.
Ja.
Ganz genau. Und das Ding ist auch, wie sich Breaking jetzt entwickelt hat, ist extrem detailreich, weil es einfach so viele gibt und weil es so schwer ist, sich eben aus dieser Masse hervorzuheben. Damals konntest du es noch eben herausstechen, indem du extrem gut in einer Sache bist.
Mhm.
Das Problem ist, jetzt hast du extrem viele, die extrem gut sind in einer Sache.
Aber ist ja gut für die Kunst.
Ist extrem gut.
Ja klar, weil Leute müssen
Genau. Also wenn wir früher auf einem Event irgendwie, 30 Teilnahmen hatten, haben wir jetzt über 100 Teilnehmer. Also es ist schon echt nochmal anders geworden.
Ja.
Und gerade bei dem, also jetzt wieder zu den Mädels zurück, da sind die Zahlen einfach extrem explodiert seit, ich würde sagen 2015 ungefähr.
Mhm.
Ich glaube 2000, 2013 war ich das erste Mal auf einem Event, wo einfach über 100 Frauen angemeldet waren. Und ich war so, was geht hier ab?
Ja.
So, und dann plötzlich waren dann gucken sich aber die Zahlen bei den Männern an und es sind über 1000,
so, die sich trotzdem, da angemeldet haben. Ja, genau. Egal, wie viele Männer da sind. Hauptsache, dass
es scheißegal, genau, ja. Sie sind da. Und dann gab es ein legendäres Event in den USA, das hieß Silverback Open. Mhm. Und da war dann wirklich, ich glaube, so um die 150 Frauen angemeldet.
Aus der ganzen Welt einfach?
Aus der ganzen Welt, genau.
Okay.
Und das ist dann schon sowas, wo man sich denkt, alles klar, so, da kann ich dann übelst, oder? Übelst. Also
kommst
gerade
du hin und denkst dir so, mein Gott.
Komplett.
Girls,
komplett.
Und dann wahrscheinlich noch, weil du ja eine der Vorreiterinnen bist, sind dann natürlich auch, kommen die natürlich auch und sagen so.
Es ist, du. Ja, voll. Also ich muss sagen, ich genieße da schon auch echt Respekt, auch von der neuen Generation. Ich bin da super connected, aber auch von der älteren Generation genieße ich eben den Respekt, weil einfach, das ist, wir sind einfach extrem gut connected und dadurch, dass wir eben auch vor einigen Jahren noch nicht so viele waren, ist gerade meine Generation extrem gut connected. Und ja. wir besuchen uns gegenseitig zum Training. Ich bin zu einer Freundin nach Sizilien geflogen, zu einer Freundin nach Polen. Einfach nur, um zusammen zu trainieren. Und man muss halt sagen, so, das ist trotzdem Weltspitze.
Ja.
So, wir reden hier wirklich von den weltbesten Frauen der Welt.
Okay.
Und trotzdem besuchen wir uns einfach so, um zusammen am Strand zu chillen und zusammen zu trainieren.
Das hört sich nur geil an.
Würde man in keiner anderen Sportart so machen.
Nee.
Also gerade, weil es bei uns ja auch oft darum geht, dass wir unsere Moves kreieren und dass wir vielleicht auch einfach so ein bisschen den Überraschungseffekt haben wollen. Ja. Aber wir wissen einfach, umso mehr man sich mit extrem guten Leuten umgibt und mit Leuten, die eben gleichgesinnt sind, umso besser das Umfeld ist, desto besser wird man auch selber. Ich glaube, das hat unsere Generation genau richtig gemacht. Genau das war da auch so der Wendepunkt für die Mädels, dass wir einfach gesagt haben, so, nee, wir sind nicht gegeneinander, weil wir sind ja eh nicht so viele. Also lass uns doch einfach mal zusammenpacken.
Ja, genau. Egos beiseite.
Genau.
Aber dann so, hast du schon mal den Moment gehabt, wo du so, keine Ahnung, du warst mit irgendjemand irgendwo und dann siehst du irgendjemand irgendwo beim Event wieder und du bist so, die Sau, Alter. Was macht die da, Mann? Das ist mein, keine Ahnung, was da für Brücke gibt. Ich weiß ganz genau, wo die das her. Das ist eigentlich meiner.
Boah, das gab's mal, aber ich muss sagen, ich bin ja jetzt einfach schon so ein bisschen länger dabei und es gibt so ein paar Sachen, die, und also auch einen gewissen Style, den ich jetzt mitgebracht habe und
dass
so eine gewisse Attitude. Das ist voll das Kompliment.
Ja.
Genau, das ist das größte Kompliment, das einem jemand geben kann. Und auch zu wissen, dass selbst wenn ich aufhöre zu tanzen, dann ist meine Legacy immer noch in dieser Szene, in dieser Kultur drin.
Geil.
So.
Also obwohl du voll so humble und so positiv bist, feiere ich das übelst, dass immer wieder diese, dass du ganz klar weißt, ich bin sehr gut und dass du auch kein Problem damit hast, das zu sagen so. Das ist, ich finde das super, da rennt es bei mir offene Türen ein, ich finde das super, aber es gibt natürlich auch Leute, die dann, es gibt ja Internet ist ja sowieso ganz schlimm, aber auch so im normalen, in der Kunstbranche hast du natürlich auch Leute, die dann sofort, warte mal ganz kurz, auch wenn das ein Fakt ist, wenn du sagst, du musst ja nur hier sitzen und sagen, ich bin die deutsche Meisterin in dem und dem.
Boah, ich kann dir sagen, es gab noch nie eine erfolgreichere deutsche Tänzerin oder Tänzer als mich.
So. Es gab noch, kannst du den Satz nochmal sagen?
Es gibt keinen erfolgreicheren Breaker, nicht Tänzer, Breaker, Mann und Frau als mich.
So.
Und warum kann ich das sagen? Ich kann's, ich habe einen Backup.
So schön.
Es gibt niemanden, der international.
Das ist ein Fakt.
Genau, der international in so vielen Finals war wie ich.
Ja.
So, ich habe dir eben von Silverback erzählt. Ich war bei Silverback im Finale, ich war bei Outbreak im Finale, ich war beim IBE im Finale.
Ja.
Das sind schon die größten Events, die wir so haben.
Ja.
So,
du bist das deutsche Aushängeschild im Breakdance.
Der heutigen Zeit und der letzten 10 Jahre, ja.
So.
Das Schöne ist, das kann natürlich jetzt auch abgehoben klingen, so, aber das Ding ist halt einfach so, ich habe ein Backup.
Erstens so, das.
Jeder, der mich dafür kritisieren würde, dem würde ich sagen, Leute, wo seid ihr denn?
Ja, und guck dir die Zahlen an. Also es gibt ja Sachen, guck mal, wenn Cristiano Ronaldo sich hinstellt und sagt, ich bin der beste Stürmer aller Zeiten oder ich bin der, keine Ahnung, erfolgreichste Stürmer aller Zeiten, dann gibt es Leute, die können damit nicht umgehen, dass der weiß, wie gut der ist und dass der das auch sagt. Das ist das Ding. Also ich habe zum Beispiel dieses Ding beim Battle Rap, ich bin der Most Viewed. So, es gibt keinen, der mehr Reichweite hat, der mehr Gage bekommt und der diese Zahlen aufruft. Das ist ein Fakt.
Genau.
Und Leute regen sich darüber auf.
Ja, aber das sind ja doch eigentlich nur die Leute, die das gerne hätten, was du hast.
Teilweise sind es auch einfach, keine Ahnung, irgendwelche Fans von anderen Leuten oder so. Aber es gibt viele Leute, die können damit nicht umgehen. Und es gibt ja, und das würde ich dir mal einfach, ohne dich besser zu kennen, attestieren, du bist null arrogant, du hältst dich nicht für was Besseres. So, im Umgang mit normalen Leuten, jeder kann kommen, offen, positiv, ich bringe dir was bei, each one, teach one und so im normalen Umgang humble. Und dann gibt's ja wirklich Leute, die das nicht haben, was du hast oder das nicht können und so ein Mini-Fame haben, und aber du merkst es am Verhalten, im Alltag. So, und es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt im Alltag dir Filme fährst und dir denkst, ich bin die bekannteste deutsche Breakerin, so, wer bist du denn? Oder ob du einfach höflich bist und nett bist und mit jedem klarkommst oder aber hier sitzt und sagst, ich bin die Erfolgreichste. Und das ist vollkommen fein.
Naja, das Ding ist ja, ich bin ja auch wirklich in einer kleinen Bubble. Also ja, wirklich, dieses Bubble-Breaking ist ja wirklich extrem mini und geschlossen. Und es ist super schwer auch sozusagen zu wissen, da reinzukommen. So, ich drop jetzt hier Namen wie Flea Rock, das ist für uns eine Legende, eine lebende Legende.
Und aber kennst du zum Beispiel Greg Pipe?
Wem?
Kennst du Greg Pipe?
Nee, kenne ich auch nicht.
Ja, so, das ist der Battle Rap Goat, so.
Ja.
So, deswegen, das sind Bubbles natürlich und du hast auf YouTube, oder natürlich sind Sachen schon viral gegangen, aber es ist was anderes als Musik, Fußball, hast du nicht gesehen. So.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Das Ding ist ja, ich weiß zwar, wer ich bin, aber ich weiß auch, dass ich schlagbar bin. Das ist ja das Ding. Ich gehe zu jeder Competition und sage, okay, ich weiß, ich gehöre zu den Favoriten hier in Deutschland, aber ich weiß auch, ich kann auch geschlagen werden. So, und das passiert auch immer öfter. Also ich hatte vor 2 Jahren, hatte ich einen Streak von 10 Jahren, wo ich komplett ungeschlagen war.
Wie 10 Jahre?
10 Jahre lang war ich bei B-Girl Battles.
Da würde ich aber mit Sonnenbrillen in die Venue kommen. mit maximaler Arroganz würde ich da rumlaufen.
Das Ding ist aber, das Problem ist, wenn man diese Arroganz hat, dann wird man eher geschlagen.
Ja, ja.
So, und das Ding ist halt, ich weiß, wer ich bin und ich weiß auch, was ich kann, aber ich weiß auch, dass ich trotzdem reinhauen muss, damit mich die nächste Generation nicht auseinander nimmt.
Ja, natürlich, klar.
Und komplett smoked.
Ey, weil
so, und die nächste Generation kommt. Wir haben ein Mädel, Melina Melkes, die ist extrem gut und die ist immer eine Gefahr für mich. Und das wird, in Deutschland wird es immer mehr. Wir haben auch die Pauline, die wohnt zwar in Holland, hat aber einen deutschen Pass und deswegen, als so dieses ganze Olympia-Thema losging, wurde sie auch Teil unserer deutschen Szene.
Ja.
Und die ist auch extrem gut. Die war auch, ich glaube, auch deutsche Meisterin. Zwar in dem Jahr, wo ich verletzt war, aber sie war auch deutsche Meisterin.
Aber
Melina ist gerade aktuell deutsche Meisterin.
Ja.
So, ich war 2-mal deutsche Meisterin jetzt inzwischen.
Aber wie geht das, wenn du sagst, du warst 10 Jahre ungeschlagen und dann, wie kann man dann nur 2-mal deutsche Meisterin sein?
Es gibt noch gar nicht so lange deutsche Meisterschaften. Ich glaube, die erste richtige deutsche Meisterschaft, die man ernst nehmen kann, die gab es erst 2021.
Okay.
2020. Aber damals habe ich nicht teilgenommen, weil bei der Welt, also es ging eigentlich nur darum, einen Qualifikationsplatz für die Weltmeisterschaft zu bekommen.
Ja.
Und die Weltmeisterschaft wollte dafür sorgen, dass es eben auch eine Weltmeisterschaft ist, die man ernst nimmt. Also haben die besten Leute aus der Szene einfach gesetzt. Und dann haben wir gesagt, ihr müsst sowieso hier sein.
Okay.
So. Und dann haben sie aber jedem Land gesagt, so, ihr könnt aber eure Qualifikation machen und könnt uns eure Leute schicken. Und deswegen war ich sozusagen außer
Konkurrenz?
Nicht außer Konkurrenz, aber ich war einfach schon für die Weltmeisterschaft gesetzt. Für Deutschland gesetzt, genau.
Ach, okay,
und Deutschland konnte aber 2 weitere schicken.
Okay, verstehe.
Und deswegen habe ich bei der deutschen Meisterschaft 2019 nicht mitgemacht.
Ja.
Genau.
Okay.
2021 habe ich das erste Mal mitgemacht, auch gewonnen. Ja. 2022 habe ich, glaube ich, auch gewonnen. 23 nicht. Boah, ich bin verwirrt.
Ja, aber ist ja normal, wenn du an so vielen Orten zu so vielen verschiedenen Zeiten was machst. Aber worauf ich noch zur Sprache kommen wollte, ist von der Logik her, du bist ja jetzt 32, ich weiß nicht, wie das Verfallsdatum von Breakern ist, aber es macht ja nur Sinn, dass wenn jetzt wirklich junge Leute kommen und die haben die Möglichkeiten, jetzt schon auf diesem Niveau an so vielen Orten zu trainieren und können sich das und das abgucken, irgendwann kreuzt sich ja bei jedem Sport Erfahrung und so Physical Ability, ne?
Mhm.
Und ist ja klar, dass du dann irgendwann überholt wirst, so. Und das ist aber auch, das ist aber dann auch, glaube ich, wenn du deinen Stempel hinterlassen hast, ist ja, glaube ich, auch geil zu sehen, okay, die ist jetzt, es ist ja auch einfach, wenn du was liebst, ist ja auch geil, neue Leute zu sehen, die dasselbe machen, anders oder auch gut. Es macht ja Spaß, anderen dabei zuzugucken, wie die das, was du liebst, auch sehr gut machen. Ne?
Komplett.
Und dann hast du jetzt halt dieses Ding, aber weil du gerade sagst, diese 10 Jahre, ich bereite mich nie auf Podcasts vor, ne, weil ich lerne die Leute so kennen, mhm, wie meine Hörerschaft. Hab dann so, das, was ich mache, es gibt den Namen mal irgendwo ein, und was dann aufgeploppt ist, ist Olympia. So. Und das Einzige, was ich vom Break und Olympia weiß, ist diese eine Frau, die sich da hin und her gewälzt hat, die übelsten Shitstorm bekommen hat, ne?
Ja.
So. Kannst du einmal deinen Profi-Take dazu geben? Weil ich mir nämlich denke, es ist voll schwer, Sachen zu judgen, die künstlerisch sind. Weil es ist kein zählbares Tor. Es ist so, für den einen sieht der Freeze überragend aus, der andere denkt sich so, ich kann das selber besser, keine Ahnung. Ich mag nicht den Style, ich mag, keine Ahnung, es hat ja auch mit Befindlichkeiten zu tun. Danach zu dir zu kommen, aber was macht dieses Ding so wack, wie es ist, oder ist es gar nicht wack und keiner hat es verstanden?
Also das Ding ist, sie konnte definitiv nicht mithalten mit dem Level, was dort vor Ort war.
Okay.
So, jetzt fragen sich die meisten natürlich, warum war sie denn überhaupt da? Ja. Weil, also ganz viele haben dann auch in Deutschland gefragt, Chilou, warum war die da und nicht du? So, du bist doch besser.
Warte mal ganz kurz, das war eine Deutsche?
Nee, das war eine Australierin.
Okay.
Das war eine Australierin, ja, genau. Und deswegen haben sich die Leute trotzdem mal gefragt, so, warum ist die da und du nicht? Ah, okay, und warum ist sie qualifiziert und du bist nicht qualifiziert? Und das Ding ist aber, die meisten Leute wissen ja nicht, dass Olympia jetzt keine Weltmeisterschaft ist, sondern es ist Olympia.
Ja.
Bei Olympia geht es auch viel um Repräsentation. Das heißt, man hat dann auf jeden Fall eine aus Europa, eine aus Afrika, eine aus Australien, Ozeanien, okay, eine aus Panamerika und eben eine aus Asien.
Level unabhängig.
Ich vergessen.
Skill-unabhängig.
Skill-unabhängig. Die beste von dem Kontinent.
Ja.
So, jetzt musst du aber auch wissen, wie weit weg Australien, Ozeanien ist.
Ja.
Und du musst auch wissen, wie jung Breaken eigentlich ist.
Ja.
Und wie wenig Resources sie da drüben eigentlich haben. Okay. Wie wenig Leute dorthin kommen und dort mal einen Workshop geben.
Okay.
Weil hier in Europa, wir haben jetzt gerade heute, wir haben darüber gesprochen, hier in Berlin kommt anscheinend in einer Woche oder in 2 Wochen kommt dann Kalmius her, der kommt aus, lass mich nicht lügen, ich glaube Kasachstan,
okay,
und gibt hier einen Workshop, hat einen extrem eigenen Style,
okay,
sehr sehr unique wirklich. In einem Monat kommt Johnny Fox nach Berlin und gibt hier auch einen Workshop. Und das haben sie da drüben nicht,
ja,
dass sie so viel Wissen einfach auch aus erster Hand bekommen können. Und ich glaube, das unterschätzt man eben auch noch. So, bei der Afrikanerin hat niemand ein Problem gehabt, weil sie halt einfach so, sie hat so ihr Ding gemacht. Die hat aber auch nicht versucht zu kompensieren. Und ich glaube, dass die Leute sich auch nicht bewusst sind, wenn man innerhalb von, also ich meine, die hat ja nicht bei dem Australien-Ozeanien-Vorentscheid mitgemacht und gewusst, okay, ich werde hier auf jeden Fall gewinnen.
Ja.
Sondern sie hat mitgemacht und gesagt, mal gucken, was hier passiert. Dann hat sie den gewonnen. So, und
scheiße, jetzt bin ich da.
Genau, und dann musste sie überlegen, wie kann ich mithalten. Genau, technisch werde ich auf gar keinen Fall irgendwie das Level erreichen.
Ja.
Also mache ich es. Gimmicky, Storytelling, ist Teil von dem Ganzen. Versucht so ein bisschen Richtung Originality zu gehen.
Ja.
Hat jetzt nicht so gut geklappt. So.
Aber was hat die Szene sich gedacht? Nein, Mann, da ist Breakdance, da ist einmal Spotlight, übelst auf Breakdance, wir sind olympisch und das ist das, was hängen bleibt bei den Leuten.
Ja, wir sind extrem traurig und muss ich ehrlich sagen, wir sind auch ein bisschen einfach enttäuscht, aber wir sind nicht von ihr enttäuscht.
Ja.
Weil sie hat ihr Bestes gegeben, sie hatte keine Resources, sie hatte keine Trainer, sie hatte keine Leute, die sich um sie kümmern. Die Verbände sind auch wirklich nicht, in vielen Fällen nicht wirklich eine gute Unterstützung. So, ich meine, in Deutschland, der Verband, der macht das ganz okay, aber der Bundestrainer war eine Katastrophe bis Olympia.
Mhm.
Da hat sich der Verband halt auch irgendwie gedacht, aber wir machen jetzt auf jeden Fall mal einen Vertrag für 4 Jahre. Anstatt mal zu überlegen.
Bundestrainer im Breaken habt ihr gehabt?
Wir hatten einen Bundestrainer. Also wir haben auch jetzt einen Bundestrainer. Das ist jetzt jemand anders, aber wir hatten den für 4 Jahre und anstatt einfach mal zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt mal ein Jahr mit dir und gucken mal, wie es läuft. Und wenn es nicht läuft und so im Fußball ist das ganz normal. So, man bringt nicht die Ergebnisse, also wen bucht macht man?
Ja, feuern.
Feuert den Bundestrainer, holt einen neuen Bundestrainer. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Und ich muss auch sagen, so, also ohne ihn jetzt irgendwie dazu.
Okay, das Geile ist, ich merke ja, du magst den alten Bundestrainer nicht. Wie heißt der? Ich will gerne wissen, wer das ist.
Unser alter Bundestrainer ist Malekit.
Malekit?
Malekit, genau. Und ich muss sagen, so.
Aber Malle, Mallorca? Mallorca-Kind? Malekit?
Das nicht. Ich glaube, das kommt von seinem Namen.
Okay.
So. Nee, also auch ohne ihm irgendwie den Respekt abzusprechen, weil er ist ein guter Tänzer und er ist in eine Rolle gekommen, die noch nie jemand vor ihm gemacht hat.
Ja, schwierig.
Das heißt, er war trotzdem der beste Bundestrainer, den Deutschland je hatte.
Weil er der Einzige war.
Weil er der Einzige war, genau. Und es gab auch nicht irgendwie eine Blaupause, wo man sagen kann, das und das funktioniert und das funktioniert nicht.
Kalte Wasser.
Genau, wir konnten versuchen, wie in anderen Sportarten zu arbeiten. Wir konnten versuchen, komplett unseren was Neues aufzubauen. Und es hat halt einfach nicht funktioniert. So, und meiner Meinung nach ist es einfach, wenn man sagt, okay, es funktioniert nicht.
Ja, cut.
Genau, cut. Jemand Neuen
also
ausprobieren.
Wenn es nicht nur deine Meinung ist. Wenn es nur deine Meinung ist, ja, mach weiter. Aber wenn das Gros der Szene sich denkt, das läuft hier in die falsche Richtung.
Oh, ich bin da, also ich finde das ein bisschen schwierig, das ist, weil das Ding ist, es gab niemanden, der irgendwie Ergebnisse geholt hat, außer einem Tänzer namens Double D. Mhm. Der war auch tatsächlich immer ganz gut, der war so in den besten 32, 16.
Aber liegt das an einem Bundestrainer?
Ich habe zweimal eine Bronzemedaille geholt und dann musste ich mit ihm arbeiten und bin nicht mal durch die Pre-Selections gekommen.
Aber das ist voll interessant, weil wie kann denn das sein? Du hast doch dein, ist ja nicht wie beim Fußball, das ist ja kein Teamsport. Du hast deinen Style, du hast deine Skills. Ich kann mir nicht vorstellen, also hast du jetzt einen Trainer?
Jetzt gerade? Nee, also aber ich habe ziemlich viele, ich habe Leute um mich herum, ist gerade nicht unbedingt eine Crew, aber ich habe Trainingspartner, so die mir halt wirklich ehrlich sagen, das sieht nicht gut aus, das sieht gut aus, daran musst du arbeiten.
Aber kann dich ein Trainer schlechter machen?
Das Ding ist, man kann wirklich Stress aufbauen. Das Ding ist ja, wir sind eine Kunstform. Und
okay,
das heißt,
verstehe.
Man muss mental eben auch funktionieren.
Okay,
wenn dir jemand sagt so,
guter Punkt.
Also ich habe beispielsweise gegen eine Tänzerin aus Italien eigentlich immer gewonnen. So, und die ist aber extrem gut und wurde auch eben extrem gehypt. Und dann standen wir bei der Europameisterschaft im Viertelfinale, standen wir gegeneinander. Und sein Spruch war dann eben nur, ja, aber die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Und ich mir denke so,
das ist die falsche Art der Motivation.
Richtig, okay. Ganz genau. Kann vielleicht bei irgendwem funktionieren,
aber
bei mir nicht.
Man muss seine, wie sagt man das, seine Schüler, nein, oder seine Partner, seine Künstler muss man
Schützlinge.
Kennen. Seine Schützlinge.
Seine
muss man
Schützlinge,
kennen.
Ja, genau. Und das Ding ist halt einfach so, Olympia war so ein großer Traum von mir, dass ich da natürlich mir selber schon viel Druck gemacht habe.
Ja, muss aufgefangen werden.
Naja, das Problem ist ja auch, dass Deutschland ja eigentlich so ein bisschen auch davon abhing, also die Finanzierung von Breaking hing von meinen Leistungen ab, weil es außer mir hat keine Leistung gebracht.
Okay, ganz kurz. Wir müssen jetzt einmal ganz kurz, dass auch jeder versteht. Also, Breaking war das erste Mal olympisch.
Genau.
Das heißt, wow, okay, habt ihr schon gehört, Breaking ist jetzt olympisch. Das heißt, wir können, Breaker können zu Olympia. Und Olympia ist ein Riesending. So, positive Energy, okay, krass. Wen schicken wir dahin? Wie ist das jetzt? Länder müssen sich ja qualifizieren. Und Europa ist die Leistungsdichte wahrscheinlich natürlich höher als in, weiß ich nicht, in Asien jetzt nicht. Aber sagen wir mal in Afrika oder, ich meine, Australien, Ozeanien ist ja ein Ding für sich mit den ganzen Inseln und dem Kontinent da. Aber dann gab es in Europa eine Qualifikation. Führ mich mal einmal durch, chronologisch von, hast du schon gehört, Olympia ist jetzt, Breaking ist jetzt olympisch. Und wie es dann für dich weiterging, was du da machen musstest oder was du machen durftest.
Also es ging los mit Breaking könnte olympisch werden.
Okay.
Dann, wann war das? Ich würde fast sagen, das war so 2000. Nee, das war schon viel vorher, weil die Youth Olympic Games waren ja 2018.
Okay.
Und da war quasi Breaking schon bei den Youth Olympics.
Okay, so als Test.
Genau, genau. Das heißt, ab da war so ein bisschen so, okay, das könnte jetzt klappen. Genau. Ja. Und dann hat 2019 die erste Weltmeisterschaft stattgefunden.
Ja.
So, bei der habe ich eine Bronzemedaille geholt.
Okay.
Hinter
das war generell die erste Weltmeisterschaft?
Die erste Weltmeisterschaft.
Aber das war generell die erste Weltmeisterschaft im Breaking.
Genau, also wir haben so ein bisschen so dieses Ding, dass wir auch inoffizielle Events haben, die wir als Weltmeisterschaften bezeichnen. Jetzt beispielsweise irgendwie Neil Armock hat bei sich ja auch World Champion stehen.
Ja.
Das liegt aber daran, weil dieser Begriff World Champion
ist
ja nicht
gesaved
ist, genau. Aber generell würde ich einfach als Weltmeisterschaft das bezeichnen, wo die meisten Leute teilnehmen und das Level am höchsten war.
Ja.
So, und deswegen sehen viele das Red Bull BC One als Weltmeisterschaft. Das Problem bei einem Red Bull BC One ist aber so, dass die Leute nicht die gleichen Chancen haben. Also da werden ganz viele Leute gesetzt, die müssen sich nicht qualifizieren, die werden einfach nur eingeladen.
Wegen Reichweite, wegen Namen, wegen
Legacy? Wegen Legacy, wegen Reichweite, wegen Namen, wegen Hype, kann alles sein.
Okay.
Da hat Red Bull seine eigenen Gründe und funktioniert aber eigentlich immer ganz gut, weil das Line-Up immer sehr interessant ist. Dann kannst du in deinem Land den Qualifier gewinnen. Das habe ich tatsächlich dreimal in Deutschland geschafft. Und bist dann aber immer noch nicht bei den Leuten angelangt, die eingeladen sind, sondern musst dann vor Ort nochmal eine Qualifikation machen. Und von diesen, sagen wir mal, 50 Leuten, die sich dann in ihrem Land qualifiziert haben, die Qualifikation am Donnerstag tanzen, kommen dann nur 4 durch und diese 4 müssen dann am Samstag beim World Final tanzen.
Okay.
Das heißt, für diese 4 sind die Chancen viel geringer, einfach weil die viel mehr machen müssen.
Die haben es schon voll voraus, also die haben das schon alles rausgelassen.
Ja, genau. Also ich meine, offiziell so ist es, glaube ich, auch eine andere Jury. Das heißt, man kann schon seine Moves wiederholen, aber generell muss man schon sagen, es ist viel leichter.
Aber warum warst du da nicht gesetzt? Ich meine, du bist deutsches Aushängeschild und warum
Rebel BC One?
Ja.
War ich zweimal gesetzt tatsächlich schon. Okay. Also ich war einmal 2019 gesetzt. Das war aber das zweite Mal, dass Breaking überhaupt, ach Quatsch, dass die B-Girls beim BC One überhaupt dabei waren.
Ach stimmt, das heißt, noch dieses Female, den kommt auch noch dazu.
Genau, genau. Okay. Da wurden Männer und Frauen, also ich glaube 2017 war die erste Frau überhaupt auf der Red Bull BC One Stage.
Okay.
Das war Ayumi.
Ayumi.
Die war gesetzt bei den besten 16. Mhm. Die kleine Schwester von Narumi.
Ah, okay. Weil der Name ähnlich klingt. Okay.
Genau. Gut. 2018 gab es den ersten, quasi das erste Female BC One. Da gab es aber in Deutschland keinen Qualifier und ich war nicht eingeladen und deswegen hatte ich gar nicht die Möglichkeit, mich da überhaupt mit den Leuten zu messen.
Okay.
Und 2019 war ich dann gesetzt. Dann,
und ist das, dieses Red Bull BC One, ist das dann so, das ist immer in einem Land oder wandert das auch?
Das wandert. Jedes Jahr woanders.
Okay.
Ja.
Und was hat, scheiße, man, ich habe noch so viele Fragen. Und was, das wird auf jeden Fall eine harte Nerd-Folge. Also,
ja.
Ich glaube, jeder mit Breakdance zu tun hat, wird das wahrscheinlich lieben, weil es sehr detailliert ist. Und meine Leute werden wahrscheinlich irgendwann abdriften. Ist auch scheißegal, aber es interessiert mich ja. Red Bull BC One ist an verschiedenen Städten. Was hat, also ich gehe mal davon aus, Berlin, also Deutschland ist gleich Berlin, ne? Weil es ist bei vielen Sachen so, weil es einfach das Kunstmekka ist, so egal ob es jetzt Tanzen, Rap oder irgendwas ist. Was hat Berlin oder Deutschland da für einen Ruf?
Also ich würde, in Bezug auf Breaking würde ich sagen, Berlin ist eine Insel in Deutschland.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie Rap ist, aber ich meine, ich verbinde Rap auch mit Mannheim, muss ich auch ehrlich sagen.
Ja.
Und genau. Mhm. Gut, ich bin halt auch so, Breaking ist halt vielleicht ein bisschen oldschooler.
Ja.
Aber tatsächlich die Stuttgarter Szene im Breaking ist auch super stark.
Ah, okay.
Die Hamburger Szene ist auch total schön. Tatsächlich haben wir in Sachsen haben wir auch eine extrem gute Szene. Berlin ist einfach sehr speziell. Man sagt auch meistens, die Berliner kommen nicht raus.
Das ist wie bei Comedy, krass.
Ja,
okay,
also,
crazy, interessant.
Würde ich jetzt nicht mehr so unterstreichen, aber gut, ich bin auch zugezogen. Aber hier, Typhoon ist einer der besten Coaches und eben auch einer der Top-Leute aus Deutschland. Und der kommt auch raus. Der tanzt auch außerhalb von Berlin.
Also, okay, dann sagen wir, was hat Deutschland für einen Ruf?
Deutschland hat im Moment, ganz lustig, den Ruf, dass alle gleich tanzen.
Okay, so. Die orientieren sich an Ausländern oder die haben in sich einen Style, der, wo man sieht, ja, das ist eine Deutsche, die da tanzt oder ein Deutscher, der da tanzt?
Nee, also im Moment gibt es einen sehr starken Trend zu einem ganz bestimmten Style. Das ist so auch Kapuze zuziehen und sehr viele Threads, das nennen wir so, wenn man sozusagen mit dem Körper ein Loch bildet und mit einem anderen Körperteil da durchgeht. Genau, das ist so ein gewisser Style, der gerade bei den jüngeren Tänzern, die so Anfang 20 ist, sehr beliebt ist. Der sehr flowig ist. Es ist eigentlich ein total schöner Style. Mhm. Das Problem ist aber...
Hört sich auch ästhetisch an.
Genau. Das ist eine Crew aus Kanada, Sweet Technique. Die hat das vor Jahren schon gemacht. Und dann haben zwei Crews, so Style Invaders und Cool Kids aus Belgien und aus Polen, haben das wirklich auch nochmal auf ein anderes Level gehoben und nochmal irgendwie intensiviert. Und jetzt gab es tatsächlich einen Podcast, der auch rausgekommen ist, ein Talk, und da hat Phil Wizard, der Goldmedaillist von Olympia tatsächlich auch, der war Jury hier in Deutschland und hat gesagt, ey, die tanzen alle gleich. Okay. Wir brauchen, und ihr tanzt alle wie Cool Kids,
okay,
wie Style Invaders.
Der
hat das komplett, also das ist nicht, das bin nicht ich, der das sagt, das ist jemand, der von außen auf die deutsche
Szene
blickt.
Aber es ist gut, dass es ausgecallt wird, dass die Leute auch wissen.
Das ist wirklich gut, ja. Ja, ich denke auch, dass tatsächlich die nächste Generation sich ein bisschen anstrengen kann, ein bisschen mehr ihr eigenes Ding
sehr
zu
gut
machen.
Ich meine, man kann es denen nicht vorwerfen, weil es ist normal, du siehst was, findest das krass, du kopierst das, dann merkst du, dass es funktioniert. Mhm. Und es kommt ja dann erst später dazu, dass du deine eigene Handschrift, ist ja bei Comedy, bei Rap genauso, die eigene Handschrift, das dauert ja ein bisschen.
Komplett. Ja. Ansonsten würde ich sagen, hat Deutschland den Ruf, sehr gut technisch zu sein. Mhm. Also ich weiß nicht, Lil' Amor kennst du ja, aber vielleicht kennst du auch Storm. Nochmal so eine ganz alte Generation ist eigentlich noch so mit der wichtigste Name, den wir in Deutschland eigentlich haben, weil er wirklich Breaken gesaved hat in den 80ern.
Okay, wo kommt der her?
Der wohnt jetzt auch hier in Berlin.
Okay, Storm.
Genau, kommt aus dem Norden, soweit ich weiß.
Ja.
Ja, und das ist wirklich auch eine lebende Legende und die kennt auch wirklich in der Szene,
weltweit,
kennt jeder Storm.
Okay.
Und durch Lil Amok und durch Storm ist so eine sehr technische, sehr ein krasses Level im Technischen eben auch sehr bekannt geworden in Deutschland.
Ja.
Also ich würde sagen, dafür ist.
Mach mal so ein, nach deinem Geschmack, mach mal so ein Top-5-Ranking, was Länder angeht im Breaken.
Boah, Japan?
Japan?
USA. Brasilien?
Ich wollte gerade Brasilien sagen. Einfach nur wegen, hätte ja sein können. Was mit Russland? Was mit den Osteuropäern?
Ja,
das sind definitiv. Auch Maschinen eigentlich.
Absolut, absolut. Auch in den Top 5. Und ansonsten.
Was mit UK?
Sehe ich jetzt nicht in den Top 5.
Mhm. Nee, leider nicht. Spanien auch nicht, kein afrikanisches Land?
Leider nicht, nee. Die besten Marokkaner wohnen in Österreich.
Okay.
Treten auch für Österreich an.
Okay. Was mit Frankreich?
Frankreich ist auch sehr gut, ja, doch. Würde ich Frankreich vielleicht auch mit in die Top 5 packen.
Okay, und wo ist ungefähr Deutschland so 7, 8 oder kommt das danach oder ist das aus Top 10 raus?
Wo stehe ich denn gerade im Moment?
Also, gibt es eine Rangliste?
Es gibt tatsächlich eine offizielle Rangliste, da stehe ich gerade auf Platz 16. Ich glaube, der beste Deutsche steht irgendwo auf 70.
Okay, so. Wow.
Man kann es nicht sagen.
Okay, so, aber ist ja schon mal gut, um ungefähr zu wissen. So, zurück zu der Olympia-Story. Das Youth-Ding ist durch, es könnte eventuell auch mal fürs richtige Olympia gehen, dann ist das safe. So, und was passiert dann?
Dann gab es 2021 die nächste Weltmeisterschaft.
Warte mal, es gab ja Corona.
Genau, das war 2020.
Ja.
Da gab es natürlich keine Weltmeisterschaft.
Ja.
Dann gab es 2021 die nächste Weltmeisterschaft. Und genau, also zur Info, ich habe da auch wieder eben Bronze geholt. Mhm. Und dann ging es 2022 weiter. Und 2022 fing es dann an, dass man Punkte holen konnte. Ich glaube, im Mai ging es dann los.
Für Olympia schon?
Für Olympia, genau. Okay. Und es ging darum, das waren zwei verschiedene Schritte. Auf der einen Seite holt man sich Punkte. Die besten, ich glaube, 40 waren das dann. Ja, die besten 40.
Weltweit? Europa? Deutschland?
Weltweit. Mhm. Wurden dann in die Olympic Qualifier Series genommen.
Okay.
Das heißt, man konnte dann wirklich anderthalb Jahre.
Niemand war da gesetzt.
Da war niemand gesetzt, genau. Da gab es dann wirklich anderthalb Jahre, wo man einfach nur Punkte sammeln konnte und sich auf der Weltrangliste so hoch wie möglich platzieren konnte.
Ich muss kurz unterbrechen, wegen Interesse. Das heißt, es muss ja ein Todespush für alle gewesen sein, weil alle wollten ja dabei sein und Leute, die sich sonst dachten, ja okay, Paris mache ich, Dakar mache ich, Tokio mache ich, aber dann haben jetzt Leute gedacht, okay, ich muss jetzt Punkte sammeln.
Ja.
Ja, geil.
Ja, es gab auf jeden Fall so einen gewissen Hype da und da sind auch viele neue Gesichter eben dazugekommen, gerade eben wirklich auch die jungen Mädels.
Ja.
Weil es einfach, wie gesagt, es gab für Mädels in meiner Zeit jetzt nicht die Möglichkeiten wie für Männer und dann war es plötzlich equal. Mhm. So, es gab einfach die gleichen Möglichkeiten für Frauen wie für Männer. Man muss sagen, so die Plattformen für Frauen waren nicht so gut. Wir mussten zum Teil um 9 Uhr morgens tanzen und vor einer leeren Arena und die Männer haben dann um 14 Uhr.
Wie bei allem, ja.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Vor einer vollen Arena getanzt. Und dann hatte man sozusagen diese Punkte gesammelt und dann gab es aber noch Direktqualifikationen. Jeder Kontinent hatte eine Direktqualifikation. Das waren bei uns die European Games.
Okay.
Das hat die India aus Holland gewonnen.
Ach, wenn du das gewinnst, bist du dabei.
Genau, okay. Und dann die Weltmeisterschaft im Jahr 2023. Das hat dann die Nika aus Litauen gewonnen.
Okay.
Und die beiden waren dann sozusagen direkt gesetzt für Olympia.
Ja.
Das gleiche gab es dann in jedem anderen Kontinent auch, so eben auch in Australien mit Reagan.
Mhm.
Und dann gab es eben die Möglichkeit für weitere 40 auf der Weltrangliste. Die konnten dann zum OQS und im OQS musstest du dann auch nochmal Punkte sammeln. Das waren aber nur zwei Events.
Ja.
Und da musste man sich dann unter die besten, Moment, 8? Nee, warte, es waren ja 4, 5, 6 Gesetzte.
Ja.
Und 10, genau, die besten 10.
Okay, und da warst du dann?
Nee, da war ich leider nicht. Also ich war bei den Qualifikationen.
Genau, das meine ich.
Aber unter die besten 10 habe ich es nicht geschafft. Ich war, glaube ich, 13.
Okay.
Was ein bisschen traurig war.
Okay, also ist so ein kleiner Misserfolg, aber du bist ja noch nicht ganz raus.
Also ich war dann raus aus Olympia. Also die Qualifikationen waren dann komplett vorbei.
Ach du liebe Güte, okay.
Genau, im Mai.
Weil da wollte ich nämlich darauf hinaus, weil das war nämlich dieser kleine Clip. Da hast du gegen eine aus, was war es, Ungarn, irgendwie sowas? Wo kam die her?
Boah, ich habe so viele Battles gemacht. Ich weiß nicht, von welchem du redest.
Ich habe den einen Clip gesehen, den so leicht überflogen, da bist du. Und da ist klar, okay, das Battle entscheidet jetzt darüber, ob du teilnehmen kannst an Olympia oder nicht. Und du sagst halt vor dem Battle so, also technisch ist die mir eigentlich theoretisch in allen Belangen unterlegen. Also die ist nicht auf meinem Level, was das Technische angeht, glaube ich, so habe ich es verstanden. Und dann hast du halt gegen die übelst knapp verloren und hast dann halt auch gesagt, also ich habe es jetzt nicht als schlechten Verlierer wahrgenommen, sondern einfach, also ich habe es auch so, wenn ich zu Recht verliere, Dicker, wenn ich zu Unrecht verliere, dann sage ich es auch.
Ja.
Und du hast halt das Ding geäußert, dass du meintest so, die hat in der ersten Runde schon alles verballert an Moves, die hat, hat also nicht aufgebaut, aber anscheinend in den Augen der Jury hat diese erste Runde halt gereicht. Und da bist du so ein bisschen mit deiner Taktik auf die Fresse gefallen.
Ja, das kann gut sein. Ja. Also es passiert öfter mal und ich weiß tatsächlich immer noch nicht, welches Battle du meinst, aber ich finde es trotzdem wichtig zu sagen, so vor dem Battle muss man an sich glauben. Man muss auch daran glauben, klar, dass man gewinnen kann.
Ja,
und in dem Moment geht es auch nur darum, was sind denn meine Stärken und was bin ich meiner Gegnerin, meinem Gegner überlegen. Und ja, wie du selber sagst, so im Nachhinein kann man trotzdem realistisch sein. Und weil ich finde es komplett falsch zu sagen, nee, ich habe nicht verloren, es war nur die Jury. Dann lerne ich ja nichts.
So. Also du musst, deswegen, ja, du musst denen schon einen Grund gegeben haben. Also
genau.
ohne Grund können die ja nicht gegen dich, gegen dich voten.
Genau. Also ich sag mal so, ich nehme an keiner Competition, an keinem Battle teil, ohne zu denken, dass ich gewinnen könnte.
Ja.
So, und jedes einzelne Battle auf dem Weg zum Finale ist ein Battle, was ich gewinnen kann in meinem Kopf. Weil sonst brauche ich gar nicht erst teilnehmen.
Ja, safe. Ja. Aber wie bist du, ich meine, du hast ja so ein, dann, das war eine komplette Erfolgsstory, dein ganzes Ding eigentlich, dann diese 10 Jahre und hier Bronze und da Gold. So, und dann hast du jetzt, dann kriegst du aber einen richtigen Schlag. Und wie, dann, das heißt, das ist ja wahrscheinlich deine größte Niederlage in deiner B-Girl-Karriere gewesen. Und wie bist du damit umgegangen? Weil das ist ja auch interessant für sich selber zu merken, wie gehe ich eigentlich mit so einem richtigen Schlag in die Fresse, mit so einem richtigen Downer, wie gehe ich damit um?
Also wie gesagt, ich glaube, das war extrem viel mentale Arbeit und extrem viel, was mir da eben durch den Druck, der allgemein vorherrschte, eben kaputt gemacht wurde.
So. War das im Team mit diesem Bundestrainer auch?
Das war auch in Bezug auf ihn und das weiß er auch. Und das Problem ist aber, er hat ja selber auch Druck bekommen. Weil wie schon gesagt, von meinen Ergebnissen hängt die Finanzierung Deutschlands ab.
Ja, ja, ja.
Und dann kriegt er natürlich Druck, also der DOSB macht Druck auf den deutschen Tanzverband. Der Tanzverband macht Druck auf ihn, er hat dann Druck auf mich gemacht. Keine Ahnung, also es ist so meine Theorie dahinter.
Ja.
Und ich glaube, das ganze System Olympia, also ich bin ehrlich gesagt extrem froh, dass es vorbei ist, weil unsere Kultur ist so reich und wir haben so viele Möglichkeiten und so viele Möglichkeiten, diese Kultur zu leben und zu genießen. Mhm. Olympia war etwas Gutes, weil es die Aufmerksamkeit für einen Moment auf uns gebracht hat. Das hat uns also viele Sponsoren gebracht und eben vielen Menschen eben extrem viele Möglichkeiten gebracht. Aber ich denke, es ist super wichtig, dass es jetzt auch einfach vorbei ist und dass wir alle wirklich das genießen. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne keinen Tänzer, der sagt so, das war voll geil und ich wünschte mir, das würde jedes Jahr neu stattfinden, der wirklich in diesem Prozess mit drin war. Es gibt natürlich viele, die einfach nicht die Möglichkeit hatten aus gewissen Gründen. Also beispielsweise die Melina, über die ich eben gesprochen habe, die war einfach noch zu jung in Augen des Tanzverbandes.
Was heißt deswegen,
sie ist jetzt 16.
Ach so.
Das heißt, sie hätte gerade so teilnehmen können. Sie wäre zum Zeitpunkt von Olympia, wäre sie 15 gewesen, aber da sie im richtigen Jahr geboren war, hätte sie teilnehmen können.
Okay, das ist schwierig. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Nochmal?
Wie ist denn deine Meinung dazu?
Ich denke, auf der einen Seite, denke ich, hätte man ihr die Möglichkeit geben müssen, sich zu qualifizieren, dass sie einfach die Möglichkeit hat. Aber die Qualifikationen national wurden erst ab 16 gemacht. Und in dem Moment, wo sie runtergesetzt worden sind, war es eigentlich schon zu spät für sie.
Okay.
Aber auf der anderen Seite, sie ist so jung, sie hat so viele Möglichkeiten. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass sie diesen Druck, den ich jetzt eben verspürt habe und unter dem ja allein ich schon wirklich gelitten habe und den ich auch nicht genossen habe, vielleicht ist es ganz gut, dass sie den nicht hat, ganz genau.
Auf der anderen Seite denkt man sich so, wenn ich ja so eine, kennst du Nadia Comaneci zum Beispiel?
Nee.
Das ist, okay, ich bin noch eine andere Generation, aber das ist so ein Wunderkind aus Russland gewesen, die hat da, also, die waren Kind. Also, die, was die da mit den Turnermädels gemacht haben, wahrscheinlich immer noch machen, aber da stellen die ja teilweise 12-, 13-Jährige hin, die da, weil die halt unfassbar flexibel noch sind und die werden da gedrillt und so. Da gab es irgendwie komischerweise keine Altersprobleme, aber beim Breakdance 40 Jahre später oder 30 Jahre später gibt es auf einmal Probleme. Aber das ist jetzt, wird es denn weiterhin olympisch bleiben?
Nee. Das ist jetzt erstmal fürs nächste Jahr, also fürs nächste Mal in LA ist es wieder raus.
Und was ist die offizielle Begründung gewesen?
Also ich glaube, das ist nicht unbedingt eine Entscheidung gegen uns, das ist einfach eine Entscheidung für andere Sportarten. Also es hat sich LA, also jedes Veranstaltungsland,
ja,
kann sich 5 Sportarten raussuchen,
ach, krass,
die sozusagen
dazu nicht
haben will. Und das war in Paris, war es eben Breaken.
Mhm.
Und
da
hat sich LA hat sich
Bowling oder sowas.
Baseball, Softball.
Wow, Alter. Okay, ist ja klar, macht Sinn. Ja, ja.
Flag Football.
Ja, geil.
Cricket.
Vielleicht noch Dart oder so eine Scheiße.
Boah, das vierte, also kommt gerade nicht auf alle
okay,
Sportarten,
das wusste ich gar nicht. Okay.
Die jetzt neu drin sind, aber ja, das sind viel Ballsportarten, viele Sportarten, die eben sehr populär in den USA ist. Was ich ein bisschen schwierig finde, weil das ist jetzt ein kleiner Side-Fact. Mhm. Mein Freund ist BMX-Profi, mhm, aber Flatland macht er, das ist nicht olympisch. Und
was macht er?
Flatland, das ist quasi, er sagt ganz gerne Breakdance auf dem Fahrrad.
Okay.
Also er macht
also er hat jetzt
keine
Fahrrad,
Rampen,
womit
keine,
er so Tricks macht?
Genau.
Okay.
Genau, ohne Rampen, ohne alles.
Ja.
Einfach auf flachem Land.
Okay.
Und bei ihm ist, also es ist immer so die Frage, ob Flatland olympisch wird oder nicht. Und da scheitert es daran, dass sie zu wenig Frauen haben oder eben die Repräsentation aus allen Ländern fehlt. Und das war bei uns aber auch die Frage. Gibt es wirklich im Breaken Repräsentation aus allen Ländern? Also es ist wirklich auch ein fairer Sport. Und das ist ja beispielsweise bei Cricket und Flag Football ja gar nicht unbedingt der Fall. Nee, deswegen wundert mich die Argumentation.
Ich glaube nicht mal, dass die in okay, Südafrika, klar, Cricket.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass die in Asien wissen, was Flag oder ob da irgendjemand Flag Football spielt.
Ich habe tatsächlich Flag Football 2 Jahre gespielt.
Ja.
In der Schulmannschaft, ja.
Ich finde das voll lame, ne?
Es macht voll Spaß, aber zugucken ist echt nicht so geil. Also, zugeguckt habe ich auch lieber beim richtigen Football.
Nee, da stelle ich mir auch nicht geil vor. Okay, dann ist dieses, dieses Olympia-Ding ist abgehakt.
Genau.
Was bist du eigentlich für eine Landsfrau?
Ich bin geboren in Deutschland, habe einen deutschen Pass, aber ich habe noch eine irakische Staatsbürgerschaft. Und mein
also,
Vater ist irakischer Kurde.
Vater ist irakischer Kurde? Okay, ich, aha, bin in der Welt, ich habe gar keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. wahrscheinlich, meine Community hätte wahrscheinlich jetzt voll viele Fragen, aber ich halt nicht, weil ich wirklich nicht weiß. Irakischer Kurde ist dann von da nach Köln?
Er ist damals vor dem Regime von Saddam Hussein geflohen. Mhm. Weil
Anfang
der
90er?
Ende der 80er, meine ich.
Okay.
Ist dann geflohen, dann nach Deutschland gekommen, hat dann meine Mutter kennengelernt in Freiburg, da bin ich dann geboren.
Okay.
Und dann sind wir nach Köln gezogen, da bin ich dann in den Kindergarten gegangen, zur Schule gegangen, mhm, und dann 2016, 17 bin ich nach Berlin gekommen.
Ah, okay, weil bist du alleine von dir aus für dich nach Berlin oder mit den Eltern?
Nee, alleine. Aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch 32 und mit Mitte 20, 26 bin ich dann.
Ja, und was war der Plan?
Mein Plan war, eine kleine Tanzausbildung zu machen.
Also du bist fürs Tanzen nach Berlin?
Genau.
Okay.
Also ich habe, meine Karriere im Breaking ist so, dass ich erst viel unterrichtet habe, also mit dem, womit ich Geld verdient habe.
Ja,
ich habe viel gegeben, unterrichtet. Mhm. Dann bin ich im Showbusiness gewesen, habe viele Shows, also ja, Werbespots, Shows für Firmenfeiern, für Straßenfeste, für Hochzeiten, da bin ich dann aufgetreten. Genau, manche größer, manche kleiner. Dann war ich mit Peter Maffay auf Tour.
Der hat Breaker mitgenommen.
Der hat mich mitgenommen.
Als Einzige oder was?
Als Einzige, genau. Also das Ding ist, ich war okay in Choreos. Also ich kann Choreos mittanzen. Ich bin jetzt nicht gerade mega stark da drin, aber ich kann's und das können viele Breaker nicht.
Okay.
So, und die brauchten tatsächlich eine Frau, die, das klingt total komisch, im Endeffekt brauchen sie jemanden, eine Frau, die zierlich aussieht und trotzdem
Pause.
In der Liegestützposition 25 Meter krabbeln kann.
Okay.
So, weil ich war dann eine Spinne.
So, das heißt, ich hatte so hat er so
genau,
okay.
Genau.
Okay.
Genau. Und ich hatte so einen riesigen Motorradschutz, Rückenschutz auf dem Rücken, der irgendwie so 2 Meter große Beine hatte und bin dann eben.
Peter Maffay, warst du auf Tour?
Diese riesige Bühne.
Das war eine Riesenproduktion, ne?
Das war eine extrem große Arena-Produktion. Genau. Also
crazy.
Wir sind von Arena zu Arena getourt. Also ich habe wirklich, glaube ich, die größten Arenen in Deutschland bespielt.
Was hat er da für ein Team gehabt? Das müssen doch locker so 50 bis 70, 80 Leute gewesen sein, oder?
Ich glaube, wir waren fast mehr. Aber ich würde, ja, also mindestens 80.
Geisteskrank.
Weil wir waren allein, glaube ich, 22 Tänzer.
Ja.
Er hatte dann, glaube ich, mit seiner Band und den Sängerinnen hatte er dann auch noch mal bestimmt 15
Peter
Leute.
Aber hat man dann Kontakt auch? Weil das Team ist ja so riesig.
Also ich glaube, dadurch, dass ich halt eben auch noch mal eine Solo-Performance hatte, der war super cool. Also
okay.
Der kannte meinen Namen.
Ja.
Also, nee, super cooler Typ. Ist auch tatsächlich bei jeder Show erstmal irgendwie an die Bühne, die bestand so aus Stahlträgern,
ja,
sondern die Stahlträger und hat dann erstmal Pull-ups gemacht. Und das eben mit, ich glaube, er war so da schon Legende. Mitte 60. Ja, ja, genau. Also super Typ, super lieber Kerl, auch seine Band, alle total lieb.
Okay, also positive Erfahrung. Team.
Ja, genau.
Dann ging es weiter.
So. Dann wusste ich will nicht mehr unterrichten. Ich brauche irgendwie einen Change, weil wenn ich wieder nach Köln zurückgehe, dann falle ich wieder in so mein altes Leben zurück. Also brauche ich was Neues. Und dann hat mir eine Kollegin bei Peter Maffay erzählt, dass es eine Tanzausbildung gibt, die geht 3 Monate. Mhm. Und die ist in Berlin. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache diese Ausbildung und guck mal, ob mir Berlin gefällt.
Ja.
Und dann war diese Ausbildung zu Ende und ich habe gemerkt, okay, eigentlich ist es ganz cool, weil die Ausbildung ging auch von Februar bis Mai und dann ging gerade der Sommer hier los und
das
Sommer
ist
in Berlin.
Beste Zeit hier.
Ganz genau, ist halt einfach mega. Und genau, dann bin ich in Berlin geblieben. Bin, glaube ich, wie jeder, der nach Berlin zieht, ich glaube 8 Mal umgezogen jetzt schon.
Okay, keinmal.
So in
Glück gehabt auch, ja.
Wirklich Glück gehabt, ja, nee. Ich bin von Untermiete zu Untermiete gezogen. Und dann, aber ich habe einfach, ich liebe diese Stadt. Das ist, wie du selber sagst, das ist einfach eine Stadt, in der man seine Kunst ausleben kann. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten. Man kann komplett man selber sein. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Partymensch. So, ich bin sehr gerne um 8 Uhr zu Hause und koche und trainiere dann irgendwie auch tagsüber. Also ich bin ja auch vom Training hierher gekommen.
Ja.
Bin in der Hinsicht vielleicht nicht der typische Berliner, aber ich liebe einfach, was Berlin für Möglichkeiten hat.
Ja.
Und es hat auch keiner ein Problem damit, dass ich kein Partygänger bin.
Nee, das glaube ich auch.
Ganz
also,
genau.
Weil es ja ein richtiger Sport ist. Man denkt ja so, okay, die tanzen zur Partymucke, dann sieht man die wahrscheinlich auch im Club.
Ja.
Richtige Breaker siehst du nicht im Club.
Nee.
Du siehst die ein paar Stunden nehmen, darauf, worauf ich hinaus will, die ein paar Stunden nehmen, ein paar Moves haben und dass die Leute sagen, okay, nice, aber die Profis siehst du da nicht.
Ja.
So, aber ich habe das auch, als ich hatte den Kleinen ja locker, weiß nicht, ein Jahr, zwei oder so immer zur Red Bull Academy, ist das?
Es gibt die Flying Steps Academy.
Flying Steps, ist das die, nee, genau, Flying Steps Academy ist da Prinzenstraße?
Genau.
Okay, dann war es Flying Steps.
Ja,
sorry.
Die arbeiten ja auch mit Red Bull zusammen.
Okay, ja gut, dann ist es ja nicht so schlimm. Genau, den einmal dahin gebracht, so 1-2 Mal die Woche und dann halt da gesessen, teilweise mit meiner Tochter, teilweise alleine auf den gewartet und dann kriegst du das ja alles mit und das ist der Vibe ist krass. Du hast da Leute von 6 bis, weiß ich nicht, 40, 50 oder was und die geben da ihr Kurse und das ist alles ist super organisiert und alle haben da einfach eine geile Zeit.
Ja, ich muss auch sagen, Flying Steps auch nochmal mega Respekt an die, weil, also die sind ja auch eine Crew, auch lange gewesen, sind es auch immer noch. Und haben einfach so viel aufgebaut, gerade hier in Berlin
so
mit ihrem mit ihren Shows, mit den und eben auch mit der Academy. Und ja, die Academy ist tatsächlich auch mal der Spot, wo ich immer trainiere. Also ich bin fast jeden Tag dort. Ja, genau.
Okay.
Ich bin fast jeden Tag dort. Bevor die Kurse losgehen, sind wir dann tatsächlich in den Räumen und trainieren tagsüber.
Ah, okay.
Und die waren mit einer der größten Supporter auf meinem, also in meiner gesamten Karriere seit Berlin. Wirklich.
Okay.
Ja.
Nice. Ja, das ist ja geil.
Ja.
Weil das, also dann sollten wir das mal hinkriegen, irgendwie so 2-3 Stündchen zu machen, dass ich, dann ist das da?
Dann wäre das da.
Prinzenstraße, okay, gut. Also wie sieht jetzt seit so, weiß nicht, jetzt ist Corona vorbei, jetzt kann man wieder alles machen, seit so 1-2 Jahren, was ist dein Daily Business? Also du machst auch Kunst, das heißt, ich gehe davon aus, sowieso weiß ich ja, dass du viel reist, du hast also nicht, keine Woche ist ja wie die andere.
Nein.
Und das ist geil, oder? Oder ist das, reist du nicht gerne?
Na, ich liebe Reisen, aber es ist tatsächlich echt viel geworden in den letzten Jahren.
Aber es ist viel, weil du erfolgreich bist.
Ja.
Und das, was gut ist.
Ja, also ich muss sagen, ich habe ein riesiges Privileg, weil ich mir jetzt einfach aussuchen kann, was ich machen möchte und wo ich hin möchte. Und wenn mich ein Land interessiert, dann fahre ich dahin. Und statt irgendwie dann vielleicht dann doch nochmal in Buxtehude irgendwie Jury zu sein, bin ich dann vielleicht irgendwie Malaysia-Jury.
Ja.
Also es ist schon nochmal die Möglichkeit, sich auszusuchen, was man in seinem Job macht. Ein Traum. Und auch nochmal, das haben wir zwar vor Ewigkeiten in diesem Gespräch angesprochen, ich liebe das, was ich mache und ich würde immer aufhören, das für Geld zu machen und das wirklich für die Liebe wieder zu machen. Also ich würde lieber kein Geld damit verdienen und das lieben, als Geld damit zu verdienen und das nicht lieben.
Ja, okay, aber das sagst du, weil du es auch liebst.
Ja,
das genau. Das ist clever formuliert.
Nee, aber ich habe auch tatsächlich, das ist ja genau der Grund, weswegen ich in meiner Karriere oftmals gesagt habe, so, dass ich was ändern muss. Also beispielsweise, dass ich von Köln nach Berlin gezogen bin.
Weil du es da nicht mehr gefeiert hast.
Weil ich zu viel unterrichtet habe.
Okay.
So, ich gebe gerne Wissen weiter, aber eben auch an Menschen, die es schätzen und nicht an privilegierte Kinder, die irgendwie denken, ich bezahle dich jetzt aber dafür, also musst du mich jetzt entertainen.
Okay.
Da bin ich komplett raus.
Ja.
So, ich gebe mein Wissen gerne an die nächste Generation weiter oder eben auch, also damit jetzt nicht vom Alter, sondern wirklich einfach an die nächste Generation von Tänzern.
Ja.
wenn die das auch appreciaten.
Aber gibst du in der Flying Steps Academy, gibst du da auch Kurse?
Nee, gar nicht. Ich gebe gar keine Kurse mehr.
Du gibst gar keine Kurse mehr. Okay, für die Leute, also ich kann es mir ungefähr denken, aber für die Leute, weil die, wie gesagt, der Großteil der Bevölkerung hat einen Arbeitgeber, der geht Montag bis Freitag arbeiten, manche stempeln ein, manche aus, manche funktioniert das anders, dann kriegst du halt kriegst du am 27., 28. deinen Lohn. Wie ist das bei dir?
Also das ist... Es ist cool, wenn man diese Sicherheit hat, aber die habe ich tatsächlich null. Ja. Ich habe einen mega coolen Partner, von dem ich auch immer geträumt habe. Ich arbeite mit Nike zusammen und bin von Nike gesponsert. Das ist wirklich so, das war so, also ich muss ehrlich sagen, okay, das ist.
Junge! Wow.
Bevor ich zu dem anderen Thema gehe, schließe ich das natürlich erstmal kurz ab. Also, mein Tag, also finanziell arbeite ich eben darüber, dass ich eben von Nike gesponsert werde, Instagram-Posts mache für verschiedene Marken oder eben Jury bin auf einem Event oder eben Shows tanze für Companies.
Okay, genau. Wie kann man sich eine Partnerschaft vorstellen?
Eine Partnerschaft kannst du dir so vorstellen, dass du diese Marke repräsentierst und dann gibt es, das nennt sich dann Appearances. Da sagt dann der Vertrag, okay, du hast so und so viele Appearances, so und so oft musst du für uns irgendwas machen. Nike ist extrem cool, das heißt, sie sagen dann auch, wenn da irgendwas nicht für dich passt, dann kannst du auch Nein sagen. Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, die hatten bis jetzt immer nur coole Projekte.
Ja, das ist geil.
Und deswegen habe ich auch fast jedes Projekt, glaube ich, mitgemacht, was ich mitmachen konnte, wo ich für angefragt war. Und deswegen, also es ist wirklich der Traumpartner. Und deswegen, und ich glaube, das ist auch ein bisschen mit der Grund, weswegen ich so eine positive Lebenseinstellung habe, weil ich bin auch der Meinung, wenn man was ins Universum schickt und da halt wirklich auch sagt, so, das ist mein Traum, das möchte ich ja so erreichen. Ich glaube, das machen die meisten Menschen nicht mehr, dass sie die sich wirklich auch erlauben zu träumen. Und ich glaube, das ist der Fehler, den viele Menschen auch machen, weil ich habe meine Eltern haben damals Hartz IV bekommen, so ich habe in Jugendzentren angefangen zu breaken, in einem Raum, der nur aus Jungs bestand, der jetzt auch manchmal nicht gerade einladend war. Ich muss sagen, ich hatte eine super Crew, Nintendo Crew, die haben sich total gut um mich gekümmert und
Props
trotzdem
an die Nintendo Crew, wenn es die noch gibt.
Die Jungs gibt es, die Family gibt es, aber wir nehmen nicht mehr in Competitions teil. Okay. Aber definitiv Shoutout an Nintendo Crew.
Also die Begebenheiten waren nicht einfach.
Ja, genau. Die Begebenheiten waren nicht einfach und trotzdem habe ich es geschafft, 15 Jahre später den krassesten Sponsor zu haben, den man sich eigentlich vorstellen kann, also zumindest in meiner Welt.
Ja.
So, dann habe ich irgendwie gesagt, was auch noch so ein Thema war, weil, ne, wie schon vorher gesagt, Sophia Butella war auch eine meiner Vorbilder. Die hat bei Streetdance 3D.
Ich weiß nicht, ob der Name schon mal gefallen ist. Den Namen habe ich noch nicht gehört heute.
Also, ich glaube, da wollte ich drauf hinaus, als ich über Cloud auch geredet habe, der bei Step Up mitgearbeitet hat. Dann gab es eben Sophia Butella, das war ein B-Girl und die hat auch, glaube ich, bei Die Mumie, sie ist nicht mega geiler Film, aber sie hat es halt geschafft.
Wie The Mummy oder was?
Genau, da war sie die Mumie.
Brandon Fraser, okay, krass.
Genau, und also bei dem neueren Film, der jetzt irgendwie vor 5, 6 Jahren rausgekommen ist.
Okay, da bin ich schon wieder raus. Aber gut, sagen wir mal, Hollywood-Produktion.
Genau, Hollywood-Produktion. Und auf jeden Fall habe ich halt immer zu diesen Leuten aufgeblickt. Und deswegen war auch irgendwie so mein Traum, in einem Tanzfilm mal mitzuspielen. Und deswegen habe ich eine, glaube ich, so mit die größte Produktion, die in Europa war vor ein paar Jahren, habe ich tatsächlich auch mitgetanzt.
Was war das?
Breaking Point heißt der Film.
Breaking Point?
Genau, der hatte kein riesiges, der ist nicht riesengroß rausgekommen. Der wurde von Sky produziert in UK. Und ich hatte, glaube ich, so die drittgrößte Rolle in dem Film.
Okay, und da bist du einen ganzen Zeitraum in UK gewesen.
Genau,
für den
das
Film.
Das waren 6 Wochen Drehzeit und nochmal 1 Monat Probenzeit.
Okay, wow.
Ja, genau. Stark. Und hatte da eben, ich war quasi Bestie von einer der Hauptrollen.
Also hast du einen Steuerberater?
Ich habe einen Steuerberater.
Hast du mittlerweile einen oder hast du einfach einen?
Mittlerweile. ja, also ich war auch eine Zeit lang echt gut hinterher und ich kann jedem empfehlen, keine Panik vor der Steuer zu haben, weil ich habe tatsächlich geheult, bevor ich zu meinem ersten Termin mit dem Steuerberater gegangen bin.
Ja, ich kann es nachvollziehen auf jeden Fall.
Ja, aber kann ich jedem empfehlen. Sucht euch jemanden. aber was ich eigentlich sagen wollte, ist es, und mein großer Traum war, von Nike gesponsert zu werden. Dann war mein großer Traum, in einem Tanzfilm mitzuspielen. So, genau, check. Und dann hatte ich so ein Meeting mal und in diesem Meeting habe ich dann gesagt, so, ey, ganz ehrlich, ich trainiere für Olympia, ich bin von Nike gesponsert, ich habe in einem Tanzfilm mitgespielt.
What else?
So, was kann denn noch kommen? So, dann habe ich das genommen, was so irgendwie am weitesten entfernt für mich klang, dass ich irgendwie ein Model in der Vogue sein könnte.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
So, es hat kein Jahr gedauert und ich hatte ein Shooting für die Vogue.
Hä?
Genau, ich bin 1,60 groß in der Vogue. Gar keinen Sinn. Genau. Genau, die Vogue hatte ein Special für Olympia und da haben die 5, 6 Sportler porträtiert und ich war eine davon.
Okay, also es ist ja manchmal so ein Ding, es gibt ja, also gerade bei den Frauen, bei den Männern natürlich auch, aber bei den Frauen gibt es ja, du hast ja zum Beispiel, du hast Tennisspielerin und dann hast du so Anna Kournikova oder da hast du Tennisspielerin, die halt auf einem krassen Level sind und dazu noch gut aussehen. Haben die das so gemacht oder haben die einfach random, weil eigentlich heutzutage ist ja eigentlich das Gegenteil. Aha. Die dürfen ja gar nicht mehr so die offensichtlich hübschesten oder sexiesten Frauen nehmen, sondern da, keine Ahnung, hätte mich nicht gewundert, wenn die jetzt auch eine Kugelstoßerin da jetzt auf die Vogue gepackt hätten, einfach nur um irgendwie dem Zeitgeist irgendwie zu entsprechen.
Also ich glaube, im Sport ist es schon, also ich glaube, die wollten schon einen Breaker nehmen.
Ja.
So, einfach weil Breaking war einfach bei Olympia Special und hatte extrem viel Aufmerksamkeit.
Ja, ist ja auch cool.
Genau, deswegen wollten sie schon einen Breaker nehmen. So, ich glaube auch, Nike hat da auch tatsächlich mitgespielt. Mhm. Hat auch einfach gesagt, so, wen kann man nehmen? So, Jilu bemüht sich, so, die nehmen wir, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht hat auch das Universum einfach gesagt, so, sie hat's gesagt.
Okay, lassen wir das Universum beiseite, weil das findet hier in diesem Podcast nicht statt. Das hätte hier keinen Platz. Aber ich, bevor du weiter, jetzt wollte ich noch ganz kurz sagen, also du wirkst jetzt nicht wie eine eitle Person, du wirkst auch nicht girly, offensichtlich, du machst Breakdance, du hast hier Narben, du bist ein, sowas wie, keine Ahnung, früher hat man so gesagt, so ein Tomboy. Weißt du, was das ist?
Ja, genau. Absolut.
So, und aber trotzdem bist du ja eine Frau und du bist ja wahrscheinlich auch gerne weiblich und war das dann nicht trotzdem voll schön, da hinzukommen und da wirst du ja wahrscheinlich gepampert und zurechtgemacht und du saßt, wurdest ja wahrscheinlich so geschminkt oder so gestylt wie noch nie in deinem Leben. Hat dir das trotzdem gefallen? Obwohl du nicht so girly-girly bist, oder geht das alles zusammen?
Boah, ich kann auch girly-girly sein. Also okay. Es ist so, ich würde sagen, ich bin jemand, ich habe verschiedene Seiten so, und die gehören alle zu mir und ich muss sagen, die schätze ich auch alle an mir und auf der einen Seite kann ich jetzt hier komplett in Klamotten, ich glaube, nichts an mir ist aus einer Frauenabteilung, was ich anhabe, so, generell, aber ich trage vielleicht
so
auch mal
hohe
gerne
Schuhe, Kleid oder so?
Hohe Schuhe würde ich wahrscheinlich gerne tragen, aber mir ist das Risiko, umzuknicken, viel zu hoch.
Okay,
und ich
stimmt.
Hab Angst, mir Männer
Du brauchst deine Knöchel noch. Ja, sind die Füße eigentlich im Eimer vom Breaken?
Ich glaube, meine Füße, also ich, dadurch, dass ich sehr, sehr weiche Bänder habe, knicke ich generell im Leben sehr.
Nee, ich meine, ob die noch vernünftig aussehen.
Meine Füße sehen super aus.
Also sehen ja, Füße klasse. Von Breakern sehen.
Wir haben ja immer Schuhe an, nicht so wie die Balletttänzer. Deswegen,
ja,
also
mir
das, ich glaube, das macht nicht so viel aus.
Nee, ist das nicht. Ja, okay.
Nee, unsere Füße sind immer geschützt. Ich glaube, dass wenn du mit hässlichen Füßen geboren bist, dann sind die einfach
hässlich. Ja, okay,
wenn
das ist
du
ja
schöne
was anderes.
Füße hast, dann bleiben die auch schön beim Breaken. Ja. Nee, wir haben tatsächlich, glaube ich, ganz gut Glück, weil wir die auch stärken durchs Tanzen.
Okay.
Deswegen jetzt so Plattfüße ist jetzt auch nicht so das normale Ding.
Ich habe dich eben gerade unterbrochen. Du warst noch bei London, glaube ich, Vogue, Girly, bei dem Thema waren wir noch. Du
ja,
warst, oder warst du überhaupt London? Wo warst du?
Das war hier in Berlin tatsächlich.
Ach so,
genau, okay. Also die sind hierher gekommen, das gesamte Team von Vogue, von also der Fotograf, das lief dann auch eben, war dann noch eine Kooperation mit Nike. Und also war mega cool, aber ich habe tatsächlich vorher schon ein paar Shoots mit Nike gemacht.
Ja.
Und Vogue war durch die High Fashion, war das was Neues.
Ja.
Und ich muss sagen, ich bin, ja, wie schon gesagt, ich bin ja eher der sportlichere Typ.
Ja.
Ich habe jetzt kein Problem damit, auch mal wirklich was Tightes zu tragen. Ich finde auch, wie gesagt, die Ästhetik des Körpers finde ich auch was Schönes tatsächlich. Mhm. Also ich finde auch, dass man auch in Leggings und Sport-BH einfach wirklich schöne Sachen zeigen kann, auch mit Breaken.
Ja.
Bei Vogue waren es dann aber wirklich, war es dann wirklich High Fashion. Und das ist jetzt was, womit ich mich noch nicht so viel auseinandergesetzt habe. Das war gewöhnungsbedürftig. Deswegen war es einfach eine sehr spezielle Erfahrung, würde ich sagen. Aber so den geilsten Shoot hatte ich eigentlich mit Nike, genau, 2021, würde ich sagen.
Okay. Ich muss du musst mal später oder gleich, wenn wir vorbei sind, ich würde mir das gerne mal reinziehen.
Ja.
Ob das jetzt so klassisch ist, was man sich vorstellt, nach dem Motto, du machst eine Pose oder springst irgendwie rum oder machst, keine Ahnung, irgendeine Figur oder ob die oder ob das wirklich Posing ist oder so ein Close-up ist oder so, dass
ich glaube, das war alles. Ja. Also ich glaube, das Main-Foto, da bin ich quasi auf dem Kopf, mache einen Kopfstand, aber mit den Händen hinterm Kopf.
Ja.
Und meine Beine gehen auch so nach hinten runter. Und dabei habe ich so einen hellblauen Hosenanzug an.
Also man sieht das Gesicht falsch rum.
Seitlich, genau. Also es ist ganz von der Seite. Es ist wirklich so ein Bogen.
Okay, ja, das müssen wir gleich mal zeigen. Ja. So, auch nochmal check.
Genau.
So, lass mich kurz überlegen, was jetzt noch kommt.
Ganz genau, da bin ich halt auch gerade im Leben.
Hollywood-Hauptrolle wird mir noch einfallen.
Schauspiel habe ich abgehakt.
Aber also, du musst ja nicht richtig, okay, klar, von der Hauptrolle ja doch.
Nee, ich muss sagen, Schauspiel, die Szene gefällt mir nicht, das sehr, also das ist, ich bin kein, ich bin auch nicht so gerne im Theater, also ich habe auch Theater gespielt,
ja.
Auch Tanztheater und ich mag es nicht, wenn mir jemand sagt, was ich machen muss. Das ist für mich nicht meine Kunst.
Okay, aber du hast ja bei Peter Maffay jetzt auch nicht gefreestylt als Spinne.
Doch, zum Teil schon.
Also du durftest krabbeln, wie du wolltest.
Beziehungsweise konnte ich mit dem Choreografen zusammen entscheiden, okay, was ich für Moves mache. Und der Choreograf hat eigentlich nur von außen sich das Ganze angeschaut und gesagt, das sieht gut aus, das sieht nicht so gut aus. Aber trotzdem waren es meine Sachen.
Okay,
und dann verstehe. war ja nicht nur Spinne. Ich habe auch die Choreografie mitgetanzt. Das war dann auch cool, weil ich lieb's auch, mit einer Crew zusammen zu sein. Ja. Klar, da wurde mir die Choreografie gegeben. Aber ich hatte auch Solos und ich war auch, da gab es auch einen Moment als Bauchtänzerin, da hatte ich dann auch wieder ein Solo, da konnte ich komplett mein eigenes Ding machen.
Du Bauchtänzerin?
Wir waren als Bauchtänzer verkleidet, aber
ich also die sagen,
Main Bauchtänzerin war Uwe Ochsenknecht.
Die sind ja eigentlich nicht trainiert.
Also,
Uwe
Ochsenknecht war Main Bauchtänzerin, genau. Gibt's auch ein super Foto, wo ich in einer akrobatischen Pose stehe und neben mir steht Uwe Ochsenknecht, genau.
Aber im Bauchfrei, nein.
Bauchfrei, ja.
Du liebe Güte.
Okay. Nee, es war eine sehr interessante Show, eine sehr coole Show. Es ging ja wirklich auch um Entertainment in dem Fall.
Ja, kann ich mir schon vorstellen, aber das ist mir zu experimentell auf jeden Fall. Aber
es hat funktioniert. Ja,
ja, glaube ich, die Hallen waren ja voll. Und wahrscheinlich war das Feedback ja auch geil. Aber was ist denn, sag du mir, was kann jetzt noch passieren? Du hast das Breakdance-Game so ein bisschen, klar, es ist immer eine Weiterentwicklung, aber gefühlt so ein bisschen durchgespielt. Klar, hast du jetzt noch die Challenge, irgendwann mit den Up-and-Coming-Leuten noch mitzuhalten oder die zu übertrumpfen. Aber du willst nicht selber unterrichten. Schauspiel ist raus. Nike ist natürlich überragend. Ich glaube auch, dadurch, dass Nike ja dass die ja voll viel Wert auf Coolness legen, Breakdance wird ja nicht uncooler. Das heißt, das wird noch ein paar Jahre so weitergehen. Aber was macht die Gilu denn dann mit 40?
Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade in dieser Umbruchphase, weil ich kann immer noch extrem viel Leistung bringen, weil mein Körper ist, glaube ich, auch wenn man denkt so, okay, so als Mitte 20 hat man mehr Kraft als mit Anfang 30, ich sehe das so nicht.
Nee, Kraft glaube ich auch nicht.
Nee, also ich merke, dass ich jetzt fitter bin, als ich es je war. Ich bin auch stärker, ich bin auch besser als Tänzerin jetzt, würde ich jetzt dementsprechend sagen. So, ich bin gerade wirklich in meiner Peak.
Okay.
Und ich glaube, da geht auch noch mehr. So, deswegen tänzerisch vergleiche ich mich jetzt auch nicht mehr mit der neuen Generation, weil die auch ganz andere Möglichkeiten hatte. Ich hatte ja zum Beispiel gar kein Instagram, als ich angefangen habe zu breaken.
Ja.
Also dementsprechend vergleiche ich mich nicht mit den Nächsten. Das heißt, tänzerisch denke ich mir, ich möchte das wirklich einfach nur noch genießen. Ich möchte komplett ich selber sein. Ich möchte diese Freude tatsächlich auch gerne an andere weitergeben, dass andere das sehen, inspiriert sind, auch einfach wirklich für die Liebe zum Tanzen zu tanzen und nicht für die Ergebnisse. Ja, wie du selber sagst, ich habe das so ein bisschen durchgespielt, das Breaking Game, so Sponsor-Check. Und tatsächlich bin ich jetzt in dieser Umbruchphase und überlege, was ist noch möglich. Und was ich total gerne machen würde, wäre nachhaltiges Marketing.
Nachhaltiges Marketing?
Nachhaltig, aber nicht im Umweltbewusstsein, sondern in dem Sinne, dass ich dir Werbung verkaufe, ohne dass du mitbekommst, dass es Werbung ist, weil dir die Werbung auch was gibt. Und ich finde, also ein gutes Beispiel dafür ist eben auch Nike, weil die haben beispielsweise Werbung gemacht, wo, ich habe als Beispiel eine Werbung, wo Athletinnen, die haben
So wie Serena Williams zum Beispiel.
Ich glaube, die war sogar auch dabei.
Mhm.
Die haben einen kompletten Werbespot nur mit schwangeren Athleten gemacht, die halt einfach nur gesagt haben so, ey, das hält mich nicht zurück.
Mhm.
Das ist eine Bereicherung, das ist ein Moment, aber ich kann trotzdem noch ich selber sein, ich bin nicht weg.
Absolut geisteskrank, dass das funktioniert.
Ganz genau, aber auch es geht ja auch darum, dass viele Sportlerinnen auch, gerade vor einigen Jahren, war man weg vom Fenster.
Du bist raus, wenn du schwanger bist.
Okay, du bist schwanger, okay, ab jetzt ist deine Karriere vorbei. Mhm. Und diese Mentality, die gibt's nicht mehr. Und ich glaube, dass dieser Werbespot auch einen großen Beitrag dazu geleistet hat. Und in dem Sinne würde ich gerne weiterhin Marketing machen. Ich glaube, da in die Richtung geht's auch in der Zukunft. Ich weiß jetzt nicht, also ich würde jetzt ungern über so ein zukünftiges Projekt reden, was noch nicht irgendwie klar ist. Aber ich würde gerne inspirierenden Menschen, also beispielsweise eben aus dem Breaken, die Möglichkeit geben, eine Plattform zu geben. Und dann aber eben mit Marken zusammenzuarbeiten, damit die Marke ihr Standing, ihr Branding eben auch einfach schön und inspirierend haben kann. Ja. Aber trotzdem hat man auch den Menschen eine Plattform gegeben. So, und das ist ja genau das, was Sponsoring macht.
Ja.
Und genau das, was eben auch Nike empfiehlt.
Ja, was Sponsoring machen kann. Also der Großteil vom Sponsoring ist anders.
Genau. Aber ich möchte gerne, dass man inspirierende Persönlichkeiten findet. Jetzt nicht unbedingt, es muss nicht die krasseste sportliche Leistung sein, sondern es muss eben wie beispielsweise eine Crew wie Ill Abilities, dass man sagt, so, das will ich noch mehr erzählen. Ich will, dass ich hier in diesem Podcast komme, Ill Abilities sage und ihr wisst genau, wovon ich rede. Wobei, vielleicht weißt du es sogar, kennst du Junior? Ein schwarzer Franzose, der Liegestütze ohne Beine macht. War vor 15, 20 Jahren all
over YouTube. Ich gehe davon aus, dass ich den zu 100% schon mal gesehen habe. Aber den Namen habe ich wahrscheinlich mir nicht gemerkt.
Ja, den kennen tatsächlich viele. Der ist auch Teil von eben dieser Crew.
Mhm.
Aber genau sowas möchte ich eben, dass jeder diese Story gehört hat.
Ja.
Und da geht es jetzt nicht nur eben um Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern eben auch einfach generell um Geschichten, die erzählt werden.
Das meine ich ja, Leute mit geilen Stories, genau.
Genau.
Weil das ist ja dann Win-Win. Also du hast natürlich diese Corporate-Seite, aber du hast die Seite, wenn Corporate sich einstellt, zum Beispiel Red Bull ist das beste Beispiel, todeschlechten Ruf gehabt, einfach nur weil, keine Ahnung, wegen Powerdrink, keine Ahnung. Oder Red Bull, da ist das Geld, Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg, hast du nicht gesehen, Fußball, anderes Thema. Aber wenn du siehst, was die für die einzelnen Kulturen machen, ist das geisteskrank.
Absolut.
Und die machen das besten Gewissens und die helfen. Also es ist die scheißen ja eh Geld. Dem bringt dieses BC One, das ist jetzt kein Plus für die.
Ich hoffe, das ist ein Plus
für die. Oder auch die anderen Sachen, die machen halt. Die machen ja voll viel in dem Bereich. So, dass selbst die machen ja in Spanien, machen ja dieses Batalla de los Gallos, diese Battle-Rap-Veranstaltung, wo die Hallen füllen. Ich glaube, nicht mal das ist ein Todesplus für die. Das ist, die pushen halt einfach eine unfassbar geile Kultur.
Ja.
So, und aber hast du denn dann auch den Plan, also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber hast du bei Nike eine Connecte oder sagst du, da sehe ich mich in der Rolle und die Firma ist bereit, da auch dir Türen aufzumachen, weil du bist ja dann quasi sowas wie ein Connector einfach?
Ich sag mal so, Nike ist natürlich eine super inspirierende Brand, aber mir geht es jetzt nicht darum, speziell mit Nike zu arbeiten. Mhm. Nike ist einfach nur die Inspiration für mich, in den Bereich zu gehen.
Also
aber
große
am Ende
Firmen und Künstler mit geilen Stories zu connecten.
Genau, es muss auch nicht mal eine große Firma sein. Es kann auch ein Startup sein. Es geht mir nur darum,
Koops.
Werbung zu machen, weil in Werbung steckt Geld und es wird auch ausgegeben. In der Kultur steckt leider kaum noch Geld.
Mhm.
So, gerade jetzt Anfang des Jahres wurden wieder mehrere Millionen Euro in Berlin eingestrichen und ich kenne extrem viele, die in der Kultur arbeiten, Schauspieler, die eben Projekte hatten, die bestätigt waren und die jetzt komplett gecancelt sind. Theaterhäuser, die keine Ahnung haben, wie sie was finanzieren sollen.
Okay.
Und deswegen habe ich nicht Bock auf diesen Hustle, auf diesen kulturellen Hustle. Und deswegen mache ich meine Kultur lieber da, wo auch das Geld ist und bringe die Kultur dahin, wo das Geld ist.
Aber das ist ja sehr nobel, das ist so St. Martin, Robin Hood-mäßig, also eher St. Martin, weil dir geht's ja gut.
Ja.
Aber du willst, warum auch immer, dafür sorgen, dass es noch mehr Leuten gut geht.
Ja, aber ich glaube, das ist auch genau das Ding, weil ich hätte ohne die Möglichkeiten, die mir gegeben worden sind, ja gar nicht dahin kommen können, wo ich jetzt bin.
Ja, klar, das ist ein nobler Ansatz auf jeden Fall.
Wenn ich die Möglichkeit habe, Türen zu öffnen, ich glaube, also wieder das Universum, Karma, ich glaube, das, was du rausgibst, das kommt zu dir zurück.
Natürlich.
Ganz genau. Und deswegen ja, also ich meine, am Ende, die Möglichkeiten, die ich anderen gebe, die werden dann einfach nur, diese Personen werden genau wissen, wo sie diese Möglichkeiten herhaben.
Ja.
Ob sie mir das jetzt persönlich zurückgeben oder nicht, sei mal dahergesagt.
Oder ob du prozentual beteiligt wirst. Weil wenn das ein Business ist, dann musst du ja auch Verträge aufsetzen. Du gehst dann hin und sagst so, das ist der, kommt zusammen, ich bin da raus. Sondern das soll ja wahrscheinlich auch ein Geschäftsmodell.
Boah, ich glaube, das wird abstrakter bei mir.
Okay.
Ich glaube, das wird tatsächlich abstrakter. Ich glaube, das wird einfach nur so sein, dass genauso wie ich diejenige war, die nicht die erfolgreichste Tänzerin, Breakerin überhaupt der Welt ist. Mhm. Und trotzdem war ich diejenige, die überall in der Vogue drin war. Mhm. So, das ist...
Kommt irgendwie.
Es kommt, genau. Weil wenn man irgendwo Arbeit reinsteckt, dann kommt auch der Reward zurück.
Ja, ich glaube, also bis auf den Versprecher können wir das als letzten Satz auf, auf jeden Fall nehmen. Weil die Message ist super. Ey, ja. Ich weiß nicht, müsstest du noch irgendwas loswerden, weil ich finde das eigentlich einen geilen, ich finde das ein geiles Ende eigentlich. Hast du noch irgendwas, willst du noch irgendjemanden grüßen? Hast du irgendeine Message oder willst du Leuten irgendwas sagen, die das sehen oder sich dachten, hey, Breakdance ist ja, okay, ich kenne den Film aus den 80ern, aber dass das immer noch irgendwie, ist ja nicht so im Todes-Mainstream drin, wie die ganzen anderen Stand-Up-Leute, die man sieht, Stand-Up-Dance-Leute, die man halt sieht. Wenn das jetzt jemand gehört hat, egal ob Mädel oder Junge, die sich denkt, okay, gut, ich bin jetzt aber halt hier in der und der Stadt. Was kann man machen oder was würdest du Leuten mit an die Hand geben, falls sie da mal einen Fuß reinsetzen wollen?
Also wenn ihr anfangen wollt mit dem Breaken, das Einfachste ist in eine Tanzschule. Ah, da. Also wenn ihr anfangen wollt mit dem Breaken, das Einfachste ist natürlich in eine Tanzschule zu kommen. Es gibt eine Webseite, die nennt sich and8.dance. Da sind alle Veranstaltungen drauf. Da kann man immer gucken, ob irgendwas gerade so in der Nähe ist. Die sind auch eigentlich immer sehr gut mit der Culture connected. Die Veranstaltungen, die auf der Seite sind. Ja, und ansonsten connectet
keine euch falsche mit den Leuten. Keine falsche Scheu.
Keine falsche Scheu.
Weil Türen wurden schon aufgemacht. Jetzt ist der Start auf jeden Fall leichter als früher. Und wie gesagt, wir haben einen großen Jungen zu Hause. Oder die Story kennt er ja. Der hat mit, keine Ahnung, ich glaube, mit 7 oder so angefangen zu breaken. Der macht es heute noch. Und man sieht halt die Fortschritte und wie Spaß denen das macht. Und es ist ein geiles Training. Es ist für den Körper geil, es ist für den Geist geil. Und der Spirit ist einfach super positiv. Also beim Fußball zum Beispiel ist es auf jeden Fall nicht so. Da ist mehr der Competition-Gedanke. Ja. Aber da ist halt so diese Gemeinschaft so ein bisschen. Ja.
Und wenn es etwas gibt, was ich generell den Menschen mitgeben möchte, findet etwas, was ihr liebt, denn dann könnt ihr auch eben durch die Liebe für etwas, könnt ihr die Liebe für euch selber finden und das ist eigentlich so das Allerwichtigste überhaupt.
Wir sind raus.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.